wenn es jetzt frisch und neu ist, manche sind noch nicht mehr Arabisch, die müssen erstmal das Arabische entziffern. Jeder kriegt seine Belohnung, inshallah. Ja, man soll nicht denken, nee, für mich ist das zu schwer, das ist nicht meine Sache. Jeder kann davon Nutzen ziehen, inshallah. Und so soll man das auch sehen. Und nicht auf die gucken, die vielleicht ein bisschen schneller sind oder auf die, die vielleicht noch gar nicht können. Jeder guckt auf seine eigene Bemühung und das wird auf jeden Fall etwas bringen. Das kann jede Schwester bestätigen, die das, denke ich, so gelernt hat. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil, Surat al-Mulk, Teil 2. Erst Übersetzung. Und vorhin habe ich vergessen, aber wir hatten noch ein bisschen zu wenig Zeit, dass wir zusammen lesen. Wir werden dann gleich den Anfang der Surah lesen. Und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Surat al-Mulk, ab Vers 10. Das ist das zweite Blatt auf unseren Kopien. Ab Vers 10. Die Ulama der früheren, gibt es so Geschichten, für uns sind das dann nur Geschichten, weil wir können uns gar nicht vorstellen, dass wir das nachahmen, dass sie ihre Schüler manchmal sogar, jetzt wir sind alle Schüler, dass ihre Schüler manchmal sogar gescholten haben, wenn sie zu schnell die Blätter umgedreht haben, dass es laut war. Ja, weil wir jetzt überlegt, weil wir sind jetzt 80 Schwestern, ich weiß nicht, wie wir sind. Wenn wir alle mit so einem Geräusch die Blätter umwenden, dann versteht ihr nicht mehr, was ich sage. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei dem Stift im Koran und er schwört bei dem, was niedergeschrieben wird. Das heißt, auch dieses Buch, diese Blätter haben auch Respekt und Ehre verdient und wir blättern sie so, wie man etwas Würdevolles und Ehrerbietendes, so wie man das umdrehen würde. Also so wenig Geräusch wie möglich, damit wir auch die anderen nicht stören. Ja, und das ist der Akhlaq eines Muslims, dass er noch nicht mal mit Geräuschen auffallen möchte. Ja, nicht mal mit Geräuschen jemanden das Recht nehmen möchte, dass er das Wort, was gesagt wird, richtig hören kann. Ja, das heißt, wenn wir zwischendurch der Blätter gewendet werden, dann nicht ein großes Konzert von raschelnden Blättern, sondern versuchen so leise und schnell wie möglich das Blatt zu wenden. Ja, das ist nur eine Kleinigkeit, aber die gehört zum islamischen Akhlaq. Vers 10, Surat al-Mulk, Übersetzung. Wa und qalu, sie sagten oder sagen. Das T in Klammer. Lau, wenn, kunna, wir, in Klammern, hätten, Schrägstrich, wären. Kunna, wie wären, in Klammern, hätten. Nesma'u, wir, hören, in Klammern könnt ihr sagen, zuhören. Au, oder, na'aqilu, wir hätten begriffen, begriffen oder verstanden. Ma nicht, kunna, wir wären, fi in, Schrägstrich, unter, ashabi, Insassen, Schrägstrich, Gefährten, as-sa'ir, des Feuerbrandes. Vers 11, fa'atarafu, fa, so, Schrägstrich, dann, i'tarafu, sie bekennen. Fa'atarafu, so, Schrägstrich, dann, sie bekennen. Oder, müsst ihr nicht schreiben, sie geben zu. Fa'atarafu, so, Schrägstrich, dann, sie bekennen. Oder, sie geben zu. Bidambihim, bi, mit, dambi, Sünde, him, ihrer. Bidambihim, mit, Sünde, ihrer. Fasuhqan, fa, so, suhqan, weit weg, Ausrufezeichen. Li ashabi sa'ir, li, für, ashabi, Gefährten, Schrägstrich, Insassen, as-sa'ir, des Feuerbrandes. Vers 12, inna, gewiss, alladina, diejenigen, yakhshawna, sie fürchten, rabbahum, Herren, ihren, bil ghaibi, bi im, al-ghaibi, Verborgenen. Wegen dem mit und Verborgenen ist schon definiert. Bil-Raybi im Verborgenen. Bil-Raybi im Verborgenen. Lahum, la für, hum sie. Lahum für sie. Maghfiratun, Vergebung. Wa und. Ajrun, Lohn. Kabir, großer. Vers 13. Wa und. Asirru, verheimlicht. Ausrufezeichen. Qawla kum, Qawla, Wort, Schrägstrich, Rede, kum, eure. Qawla kum, Wort, Rede, eure. Au, oder, ijharu, äußert, laut, vernehmbar. Ausrufezeichen. Ijharu, äußert, laut, vernehmbar. Ijharu äußert laut vernehmbar, Ausrufezeichen, bihi, damit. mit der Rede. Bihi, damit. Innahu, gewiss, er. Inna, gewiss, hu, er. Er, großes für Allah. Alimun, all, immer, wissend. All, schrägstrich, immer, wissend. Bidati, bi, über. Dati wird in Klammern übersetzt, innerste. In Klammern deswegen übersetzt, weil es nicht die wörtliche Übersetzung ist, aber der Kontext sagt, dass das was bedeutet. Bidati, über, in Klammern, innerste. As-Sudur, der Brust, schrägstrich, Gemüter. Sudur ist Plural von Brust, damit ist das Herz, was in der Brust ist, die Gemüter. 14. Allah soll nicht, Fragezeichen. Allah soll nicht, Fragezeichen. Ya'alamu, er wissen, er groß ist für Allah. Men, wer, khalaqa, er hat erschaffen. Hua und, hua, er. Al-Latif, der Feinfühlige. Und in Klammern könnt ihr sagen, immer und überall oder immer reicht Feinfühlige. Al-Khabir, Al-Kundige, der Al-Kundige. 15. Hua, er, groß. Alladhi, derjenige. Ja'ala, er hat gemacht. Lakum, lafür, kum euch. Al-Arba, die Erde. Dhalulan, fügsam. Famshu, fa, so. Amshu, geht. Ausrufezeichen. Famshu, so, geht. Ausrufezeichen. Fi, auf. Manakibiha, manakib, Schultern, ha, ihre. Die Schultern der Erde. Also auf der Erde umhängen. Manakibiha, Schultern, ihre. Wakulu, wa, und. Kulu, esst. Ausrufezeichen. Min, von. Rizqi, hi, rizqi, Versorgung, hi, seiner. Seiner Großes von Allah. Wa, und. Ilayhi, zu ihm. Ilay, zu, hi, ihm. Ilay, zu, hi, ihm. An-Nushur, die Auferstehung. Seid, Fragezeichen. Oder seid in Klammern. Seid in Klammern, Fragezeichen. Amintum, ihr sicher geworden. Amintum, seid ihr sicher geworden? Fragezeichen. Men, von wer? Men, das von in Klammern, wer? Fi, im, Schrägstrich, über. As-Samai, dem Himmel. An, das. Yachsifa, er lässt versinken. Er großes für Allah. Yachsifa, er lässt versinken. Bikum, bi mit, kum euch, bikum mit euch. Al-Arba, die Erde. Fa-Ida, dann, wenn. Fa-Dan, Ida, wenn. Fa-Ida, dann, wenn. In Klammern, so dann. Fa-Ida, dann, wenn. In Klammern, so dann. Hier, sie, nämlich die Erde. Tamur, sie schwankt, hin und her bewegen. 17. Am oder Amintum, seid ihr sicher geworden? Oder fühlt ihr euch sicher, ist damit gemeint? Men, in Klammern von, wer, fi, im, Schrägstrich, über, As-Samai, im Himmel, dem Himmel, an, das, Yurusila, er sendet, er groß, Yurusila, er sendet, Alaykum, alay, gegen, kum, euch, Hasiban, Hasiban, Sturm mit Steinchen. Also ein Sturm, in dem Steinchen sind. Fasata'alamuna, fa, so, Schrägstrich dann. Sata'alamuna, ihr werdet wissen. So, dann werdet ihr wissen. Kaifa, wie, Nadir, meine Warnung. Meine, wegen dem Kasra am Ende. Das ist die Abkürzung von meine, von Possessivpronomen. Ist egal, für die sicher. Nadir, meine Warnung. 18. Wa, und. Laqad, bestimmt. Kadhaba, haben abgeleugnet. Alladina, diejenigen. Min, von. Qablihim, qabli vor, him, ihnen. Qablihim, vor ihnen. Fakaifa, fa, so. Kaifa, wie. Kana, war. Nakir, mein Verwerfen, Schrägstrich, mein Missbilligen. Mein Groß ist für Allah. Vers 19. Awalam, awalam, etwa nicht, Fragezeichen. Yarau, sie sehen. Ila, zu. At-tayri, den Vögeln. Fauqahum, fauqa, über, hum, ihnen. فوقهم über ihnen, صافاتٍ in Reihen, Schrägstrich, mit ausgebreiteten Flügeln. Ausgebr kann man abkürzen, Flügel kann man auch abkürzen. صافاتٍ in Reihen, Schrägstrich, mit ausgebreiteten Flügeln. وَأُنْ يَقْبِضُوا, sie ziehen, in Klammern, sie ein. Die Flügel. Yaqbidn, sie ziehen ein. Sie, die Flügel. Ma, nicht. Yumsiku hunna, yumsiku, hält fest. Yumsiku, hält fest. Hunna, sie. Yumsiku hunna, hält fest. Sie. Illa, außer. Ar-Rahman, der Al-Abama. Innahu, gewiss, er groß, bikulli, bi über, kulli, alle, bikulli, über alle, shay'in, Dinge, basir, all, immer, sehen. Das war der zweite Teil. Tajwid machen wir am Ende, inshallah, soweit wir schaffen. Wer was verpasst hat, jetzt ist nicht die Zeit, den Nachbarn zu fragen, weil wir jetzt weiter mit Tafsir machen. Sondern, während ich übersetze, habt ihr noch genug Zeit, das eure Lücken aufzufüllen. Wenn alle Stricke reißen, gibt es genug Schwestern, die alles mitgeschrieben haben, die man in den Pausen dann fragen kann. Jetzt mache ich Programm durch, Tafsir. Dann gibt es 5 Minuten Pause, wo ihr euch ein bisschen bewegen könnt, in den Rücken gerade machen könnt, was trinken könnt. Bis dahin bitte ich euch, mit mir durchzuhalten. Ich weiß, es ist heiß und die Luft ist schlecht und dein Nachbar nervt vielleicht, weil er so eng sitzt bei dir. Was auch immer. Ich erinnere euch nur noch einmal, dass zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, besonders in der Anfangszeit, wo die Sahaba auch noch sehr arm waren und nicht viele Mittel hatten und die Moschee wirklich ganz neu gebaut worden war, die Masjid al-Nabi, sallallahu alaihi wasallam, in Medina. Der Boden der Prophetenmoschee, und das ist in Medina, da war es um einiges heißer als hier. Der Boden kann so heiß werden, dass man Spiegeleier braten kann, ohne Probleme. Jetzt nicht als, nicht ohne Übertreibung. Kannst du wirklich was braten drauf, so heiß kann der Boden werden. Und der Boden in der Prophetenmoschee, wo die Sahaba Stunden um Stunden manchmal saßen, Abu Huraira radiallahu anhu und andere Sahaba, die wirklich von fern kamen, nur um die Religion intensiv zu lernen, saßen stundenlang manchmal auf Kieselsteinboden. Und der heizt sich unheimlich auf. Und das Dach bestand nur aus Palmblättern von Dattelpalmen. Ja, und wo sehen wir die Früchte ihrer Opfer hier in unseren Händen, dass der Dien sich so weit verbreitet hat, dass wir sogar davon kosten dürfen? Wegen der Bemühung der Ersteren und der Früheren. Das heißt, wir bemitleiden uns jetzt mal nicht, dass wie viel wir opfern und ich schwitze hier schon so lange und der Döner war sowieso viel zu wenig, ich habe noch voll viel Hunger und alles läuft hier schief. Wir werden uns nicht bemitleiden, sondern wir sind dankbar dafür, dass Allah uns eine Möglichkeit gibt, seine Religion zu lernen. Und wir haben es viel besser als viele vor uns, die weit mehr geopfert haben, nur um einen Teil dieser Religion, geschweige denn eine ganze Sura auch in einem Tag, auch nur hören zu dürfen von jemandem, der ihnen hätte etwas beibringen können. Das ist eine Gnade von Allah und so werden wir das auch verstehen und unsere Zeit hier so wertvoll, so profitabel wie möglich investieren. Wir sind in der Passage stehen geblieben, wo über diejenigen berichtet wird, die in die Hölle eingeführt werden. Das heißt, sie haben definitiv etwas falsch gemacht zu Lebzeiten, sonst hätte Allah sie, subhanahu wa ta'ala, nicht gestraft. Sonst hätte Allah sie, subhanahu wa ta'ala, nicht gestraft. Und zwar sagen sie, haben wir im letzten Vers gelesen, qalu bala, wenn die Wächter der Hölle sie fragen, ist kein Warner zu euch kommt, wie seid ihr hingekommen? Wenn es doch einen Warner gegeben hätte, dann kann es doch nicht sein, dass jemand trotzdem in das Höllenfeuer gelangt, nach der Logik der Engel. Aber die Menschen, Warner kommt und trotzdem verleugnen sie ihn und so haben sie auch zugegeben, qalu bala, doch, gewiss, es kam ein Warner zu uns, aber wir haben ihn geleugnet, wir haben gesagt, du lügst, das stimmt alles nicht, was du sagst, das ist nicht logisch, guck mal die Mehrheit, was macht die? Wir hatten unsere Argumente, qaqulna ma nazzalallahu min shay, und wir haben gesagt, Allah hat gar nichts herabgesandt. Das sind alles erfundene Geschichten. Oder, das ist gar nicht so, wie du es sagst. Ja, der Koran ist nicht so, wie du es sagst, und versuchen die Person festzunageln, dass es ihr Verständnis vom Koran wäre, obwohl der Koran selber gewisse Lehren verbreitet und sie mit der Person nichts zu tun haben. Und wir sagten, gewiss, ihr seid es, die in einem offenkundigen Irrtum sind. Hier, sie haben den Spieß umgedreht, das haben wir in der Vorderpause gelernt, dass man, wenn man etwas falsch macht, wenigstens den Mut haben sollte, den Fehler zuzugeben. Solche belohnt Allah dann, solche leitet Allah subhanahu wa ta'ala. Solche aber, die hier in die Hölle eingeführt werden, was haben die fatalerweise falsch gemacht? Sie haben einen Fehler gemacht und ihn doch noch nicht mal zugegeben. Und darauf werden wir jetzt in der nächsten Ayah auch wieder genauer eingehen. Vers 10. وَقَالُوا, sie reden weiter, diese Leute, die in die Hölle eingeführt werden. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا. Jetzt kommt die Reue. Jetzt sagen sie, Gott, das hätte ich anders machen können. Nämlich, sie sagen, und das ist ein Zugeben von ihnen, dass ja, wir haben was falsch gemacht, hätten wir doch zugehört oder hätten wir doch Verstand gehabt. Hätten wir gehört und begriffen. Das sind also die zwei, ich meine, diese Menschen werden gerade in die Hölle eingeführt. Und es gibt so viele Fehler, die man machen kann. Man kann Kibber haben, man kann das Gebet vernachlässigen, man kann Diebstahl begehen, jemand hat Probleme mit Ehebruch, so viele Sachen. Aber was für Sachen, und das sind anscheinend die Basisfehler, aus denen alle anderen Fehler dann erwachsen, das ist so wie eine Wurzel von Fehlern, und dann kommen die Bäumchen von Fehlern, wachsen daraus. Was sind die Basisqualitäten, schlechte Qualitäten, die diese Höllenbewohner hatten, die sie jetzt im Nachhinein bereuen und wir noch Zeit haben, diese Fehler von uns zu legen? Erstens, nicht zuhören können. Können und nicht wollen. Erste Qualität der Höllenbewohner, sie wollten und haben nicht zugehört, wenn zur Wahrheit eingeladen wurde. Nicht zuhören. Zweitens, nicht verstehen können und nicht verstehen wollen. Nicht verstehen können. Und warum kann man etwas nicht verstehen, obwohl alle, die das ganz super erklären, weil du willst gar nicht verstehen. Du tust so, nee, ist alles zu kompliziert, ich verstehe das gar nicht. Warum? Weil deine Gedanken eigentlich woanders sind. Deine Aufmerksamkeit ist ganz woanders. Dann kannst du nicht verstehen. Ja, der Dien ist sehr einfach. Betet Allah alleine, macht deine Pflichten, kann jeder Analphabet, kann das prima umsetzen. Jeder nach seiner Intelligenz. Aber wenn jemand sagt so, nee, was will dieser Koran eigentlich? Was haben die Araber zur Zeit des Propheten, die Glaubensverweigerer, was sagten sie zum Beispiel, wenn Gleichnisse im Koran kamen, die ja alle wirklich sehr einfach sind, weil ein Gleichnis wird ja geprägt, damit man eine theoretische Aussage besser verdeutlicht erklären kann. Darum geben wir unseren Kindern ja Beispiele. Zum Beispiel, wir sagen, Kind, das und das ist falsch. Zum Beispiel, wenn jemand klauen geht, dann landet er im Gefängnis. Ja, dann, warum geben wir ein Beispiel, damit derjenige das vereinfacht verstehen kann? Was sagen die Glaubensverweigerer? Die verstehen gar nicht, was Allah mit diesem Gleichnis will. Was will Allah mit diesem Gleichnis? Das ist Surat al-Baqarah. Hier haben wir zusammen durchgenommen. Was will Allah mit diesem Gleichnis? Und Allah sagt daraufhin, Allah leitet durch diesen Koran viele und er lässt viele irre gehen durch denselben Koran. Wen lässt er nämlich irre gehen? Die überhaupt nicht verstehen wollen. Die Ayat verlesen bekommen und sagen, ich weiß gar nicht, was da so gesagt wird. Ist mir alles zu kompliziert. Bin ich damit gemeint? Ich bin doch gar nicht so. Die sich immer nicht angesprochen fühlen, nicht zuhören wollen, nicht aufnehmen wollen. Das ist eine Basisqualität von denen, die sich hier als Höllenbewohner zu erkennen geben. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا, hätten wir doch gehört oder hätten wir begriffen, unseren Verstand gebraucht, den Allah uns gegeben hat, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, dann wären wir nicht Gefährten des Feuerbrandes gewesen. Und das ist auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, Allahs Gerechtigkeit und Beweis, dass keiner wird der Hölle ausgesetzt, ohne dass Allah vorher den Beweis gegen ihn errichtet hat. Beweis insofern, dass er wusste und er hat verdient, hier hinzukommen. Er wusste von der Hölle. Er wusste, was Rechtsleitung ist. Er wurde gewarnt, sei es durch einen Propheten oder irgendeinen Da'i, ein Warner, der jemand, der zu Allahs Weg ruft, nach dem Propheten, a.s.w. In der Lieferung von Ahmed heißt es, dass Al-Bakhtari, ist jetzt egal, ein Gefährte des Propheten, s.a.w. überliefert, die Menschen werden nicht vernichtet, bis das eine Entschuldigung gegen sie selbst erbracht ist. Entschuldigung gegen. Also Allah hat einen Vorwand, das guck mal da, du hast das gewusst und deswegen kannst du jetzt bestraft werden. Und natürlich, wenn jemand gar nicht wusste, dann wird er nicht gestraft von Allah. Wenn jemand gar nicht wusste, dann wird er nicht gestraft, aber da müssen wir uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wir haben ja auch genug Möglichkeiten zu erfahren. Ja, man kann nicht sagen, nö, am besten ich gehe jetzt schnell hier raus, wenn ich nicht weiß, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, nach dem Motto, wie man in Deutsch sagt. Wenn ich jetzt nicht lese, die Sura Mulk, dann werde ich darüber auch nicht gefragt. Das ist dann Abwenden. Das wird als Abwenden gewertet und das ist, du hattest die Chance zu hören und du hast sie nicht genutzt. Ja, also wenn das an dein Ohr gekommen ist, dann wirst du auch dafür zur Rechenschaft gezogen. Das sind die. Und darauf, auf diese Eigenschaft von Hören werden wir nachher nochmal anhand von anderen Ayat nochmal genauer eingehen. فَاَتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ, so geben sie dann also ihre Sünde zu. Und hier steht Sünde im Singular. Das heißt natürlich, ein Kafir, der in der Hölle landet, hat natürlich auch andere Sünden. Oder ein Muslim, der so schlecht ist in seinem Islam, dass er noch Strafe von Allah bekommt, hat gewiss bestimmt viele, viele Sünden. Aber hier steht Singular, weil das die Basis war für all ihre anderen Sünden. Weil wenn du nämlich nicht zuhörst, dann hast du ja den Weg zu deinem Herzen schon zugemacht. Das Herz ist ja der Sitz von Taqwa. At-Taqwa ha-huna, at-Taqwa ha-huna, at-Taqwa ha-huna. Taqwa ist hier, Gottesfurcht ist hier, Gottesfurcht ist hier. Hat der Prophet Sassam gesagt. Ohne Taqwa kannst du nicht in Jannah gehen. Taqwa ist ja eine Art von Iman. Ohne Taqwa, ohne Iman, kein Paradies. Jetzt, wie soll Taqwa da reinkommen, wenn du deine Augen, Ohren und dein Herz schon zugemacht hast? Ja, wie sollst du in eine Box was reintun, das zu ist abgeschlossen, Schlüssel ist weggeworfen? Und dann wundert du dich, komisch, dass die Box so leer ist. Ja, weil du hast abgeschlossen, da kann gar nichts rein. Und weil sie diesen Zugang zum Herzen zugemacht haben, sind dann alle anderen Sünden, die mannigfaltig waren und viele waren, daraus sind sie erst erwachsen. Das heißt, wenn dieser Weg erstmal auf ist, dann besteht überhaupt erst die Chance, lebendiges Herz von Allah zu erlangen. Lebendig, ein Herz mit Iman. Darauf kommen wir später trotzdem nochmal. فَاَتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ, so geben sie also zu, nämlich ihre Sünde, فَسُخْتَنْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, und das ist eine Schimpfe, ein Tadel von Allah SWT, so weit weg mit den Gefährten des Feuerbrandes. Weit weg mit diesen Höllenbewohnern. Habe ich letztens auch dieses Beispiel erwähnt. Was werfen wir in Brandanlagen, Verbrennungsanlagen? Was wird hier in Deutschland zum Beispiel in Verbrennungsanlagen geworfen? Das ist der Abfall. Der Abfall, der nichts wert war, weit weg damit, weg zu Abfall. Das, was wir wegschmeißen wollen, das legen wir nicht und putzen nicht mehr, weil wir wollen sowieso wegschmeißen. Ja, packen wir in Tüten zu und schon mal vor die Tür. Der Nächste, der rausgeht, soll es bitte mitnehmen. Hier Abfall, etwas, was überhaupt keinen Nutzen hat. Weder gibt es Gutes, noch ist es noch fähig, Gutes zu empfangen. Ja, und so wertet Allah diejenigen, die den Glauben, die Wahrheit, das Leben, das kostbare Leben, das Allah ihnen hier geschenkt hat, diese Chance, diese Prüfung zu bestehen, die das verschwendet haben, die bezeichnet Allah durch diese Strafe so wie Abfall. Ja, in Surat Ar-Ra'd gibt es auch diese Eier, was das angeht, was den Menschen nützt, also was nicht Abfall ist, sondern wertvoll, das nützt auch den Menschen, so ist das, so hat das eine Bleibe auf Erden, so ungefähr. Guckt nochmal in Surat Ar-Ra'd nach. Aber das, was wertlos ist, was wie Abfall ist, so ist das wie Schaum auf dem Wasser, das fließt mit. Das hat keine Standhaftigkeit, das hat keine Festigkeit. Das wird mitgeschwemmt. Ja, Schaum schwimmt ja auch mit. Dieser ganze Dreck setzt sich ja oben auf dem Wasser ab. Wenn ihr schon mal Linsen oder so gekocht habt, ja, die Hausfrauen bei uns. Linsen oder diese Kichererbsen, dann steht ja immer so ein Schaum oben. Was sammelt sich in diesem Schaum? Nicht die Erbsen, die bleiben unten. Die sind wertvoll, die bleiben unten, die sind essbar. Diese Dreckpartikel, Schmutz und so, das sammelt sich im Schaum und das schöpft man dann ab. Dasselbe ist auch im Fluss und im Bach. Hier, wenn du jetzt Abfälle in den Bach schmeißen würdest, das, was schwer ist, sinkt nach unten. Die ganzen Bakterien, Staub, Schmutz, das sammelt sich in der Oberfläche und das fließt weg. Das hat keinen Bestand. Das nützt gar keinen mehr. Das Wasser will sie nicht behalten, subhanallah. Das Wasser will sie nicht in sich behalten, weg damit. Raus, weg, aus der Strömung raus. Und genauso sind die Glaubensverweigerer und die hier, die nicht mal es für wert gefunden haben, dass ihnen eine Sache von Allahs Dien gesagt wird, sie angesprochen werden, das guck mal hier, Schwester, hier kannst du dich vielleicht noch ändern, hier kannst du dich vielleicht noch verbessern, obwohl du schon vieles richtig machst, aber da und da, vielleicht machst du noch einen Fehler, und sie sagen, nein, nein, ich will das überhaupt nicht hören. Ich weiß doch schon Bescheid. Wer hat so gesprochen, dass wir haben das schon gehört? Wer hat so gesprochen, wer wird so beschrieben im Koran? Kein einziger Gläubiger wird so beschrieben im Koran, dass er sagt, ich habe das schon gehört. Die Munafiqin werden so beschrieben. Das ist eine heuchlerische Eigenschaft, zu sagen, ah, ich kenne das schon. Das heißt nicht, dass ihr jetzt 20 Mal hintereinander denselben Satz anhören müsst, nur weil ihr müsst ja zuhören. Darum geht es nicht. Ihr guckt nach dem Nützlichen, was ihr schon Neues dazulernen könnt. Aber sich erhaben fühlen über das, was gesagt wird, das ist eine heuchlerische Eigenschaft. Erhaben fühlen nach dem Motto, ich brauche das nicht. Das habe ich schon erreicht. Und es wird nie so sein, aus meiner Erfahrung, und das habe ich auch von anderen wissenden Menschen, habe ich mir abgucken können, dass es wird nie so sein, dass sie von einem Menschen nichts lernen können. Man kann immer, vom größten Verbrecher könnt ihr noch was lernen. An seiner Schlechtigkeit, meine Fähigkeit. Und von jedem, der Koran, wenn ihr seht, dieselbe Botschaft wird mehr oder weniger ständig immer wieder wiederholt. Dann kann man sagen, ich habe den Koran einmal durch, okay, dreimal habe ich ihn gelesen, jetzt reicht's aber. Neues Buch. Nein, gewiss, es ist eine Erinnerung. So wer will, möge sich erinnern. Aber die vergessen ja auch immer wieder. Manchmal ist so, du hast eine Sache richtig intensiv gelernt und du hast dich auch versucht zu verändern im Lichte dieser Lehre. Und nach 3 Jahren sagt dir das nochmal jemand, sagt, das stimmt, habe ich ganz vergessen, so als ob du es noch nie gehört hättest. Ja, weil wir sind ständig in Ablenkung, ständig suchen uns andere, Verführungen uns abzulenken und wir müssen uns immer wieder zurück zu diesem geraden Weg, indem wir uns manchmal auch dieselben Sachen immer wieder anhören. Und uns auch für nicht zu gering schätzen, nicht für erhaben halten, dass wir auch immer wieder sagen, Moment mal, vielleicht mache ich das doch nicht. Ich denke zwar, ich mache das schon, aber ich prüfe lieber nochmal nach. Lieber einmal zu viel prüfen, als einmal zu wenig. Weil sonst nicht diese Reue kommt, dass jetzt geben sie ihre Sünde zu, aber jetzt sucht dann die Ashabe sein. Weit weg mit euch. Jetzt braucht euch keiner mehr. Wie Pharaon, als er kurz vor dem Tod, kennt ihr alle die Geschichte, dass als er immer trinken war, und dann nützt er aber nicht mehr, wenn der Tod schon vor Augen ist, sagt er, jetzt glaube ich an den Herren von Bani Israel. Jetzt werde ich Muslim, mit anderen Worten. An einer und vorher, jetzt willst du Muslim werden und vorher pflegtest du alles zu verleugnen. Ihr ganze Leben nur sowas gemacht und jetzt, wo du weißt, der Todesengel holt dich ab, jetzt versuchst du auf einmal eine Kehrtwende zu machen. Und dieser Moment wird kommen, wo es zu spät sein wird, unsere schlechten Eigenschaften, unsere Schlechtigkeiten noch von uns zu streiten. Jetzt ist die Zeit noch da. Dann lieber sich ein bisschen demütigen und sagen, ja, Red, ich bin echt noch ein schlechter Mensch, da muss ich mich noch verbessern. Lieber jetzt demütigen, als ein Tag kommt, du willst dich beugen, aber Allah wird es nicht erlauben. Ja, wie in Surat al-Waqi'ah, glaube ich, oder eine andere, weiß ich nicht mehr genau. Sie werden ungefähr so, sie werden sich vor Allah verbeugen wollen und sie werden es nicht vermögen. Allah möge uns bewahren. Dass der Tag kommt, wir wollen jetzt Sajda machen und Allah sagt, nee, jetzt brauche ich das Sajda nicht mehr. Das war damals. Da hättest du das machen sollen. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt ist schon die Aufteilung. Du gehst dahin und du gehst dahin. Fasuhfan li ashab al-Sa'id, so weit weg mit den Gefährten des Feuerbrandes. Inna alladhina yakhshawna rabbahum, und das ist die Gerechtigkeit und die Ausgeglichenheit vom Koran. Es wird nie von Strafe oder Unzufriedenheit von Allah gesprochen, ohne dass danach oder davor die Verheißung von der Zufriedenheit von Allah auch erwähnt wird. Und die, die auch diese Zufriedenheit von Allah verdienen, mit ihren Benehmen und mit ihren Taten und durch die Barmherzigkeit von Allah. Gewiss diejenigen, die ihren Herrn fürchten, bil ghaibi. Das kann zweierlei heißen. Entweder sie fürchten ihren Herrn im Verborgenen, also sie fürchten Allah, obwohl sie ihn nicht sehen. Allah ist uns Reib, wir sehen ihn nicht, wir sehen nur die Zeichen seiner Allmacht, die Folgen seiner Schöpfung, aber ihn selber können wir nicht sehen, aber wir fürchten ihn trotzdem. Und Allah anerkennt diese Tat so sehr, dass er sagt, die kriegen einen gewaltigen Lohn. Obwohl wir müssen das ja eigentlich sowieso machen, wir wollen uns ja retten. Aber Allah sagt, nein, das wird anerkannt. Gut, dass du das gemacht hast. Diejenigen, die ihren Herrn fürchten, obwohl sie ihn nicht sehen, andere Bedeutung, bil-Ghaibi, yakhshawna bil-Ghaibi, yakhshawna rabbahum bil-Ghaibi, andere Bedeutung, sie fürchten ihren Herrn, wenn sie nicht gesehen werden. Also sie sind alleine, kein Mensch sieht es, aber sie fürchten trotzdem ihren Herrn, sie werden trotzdem nichts machen, was ihren Herrn unzufrieden macht, obwohl kein Mensch sie sieht. Und was für ein Charakter wird hier beschrieben? Ein Charakter, der aufrichtig Allah alleine dient. Er dient nicht Allah für die Augen der Menschen. Er macht kein Riya. Ich denke, jeder weiß, was Riya ist. Riya, die Augendienerei. Der kleine Schirk, sagt man auch. Ja, was heißt das? Dass du eine Tat, die nur Allah gebührt, nicht nur für Allah tust, oder vielleicht sogar gar nicht für Allah tust, sondern damit die Leute dich loben. Oder damit die Leute mit dir zufrieden sind. Wie der Prophet dazu sagte, einer von euch stellt sich zum Gebet auf, und dann sieht er die Blicke der Menschen, und dann verlängert er sein Gebet, und macht sein Sujud lang, und seine Rukur sind lang. Warum? Weil er weiß, die gucken mich gerade alle an. Für wen hat er jetzt gebetet? Für die Menschen oder für Allah? Für die Menschen. Und das ist genau der hier nicht so beschrieben wird. Diejenigen, die ihren Herrn fürchten, obwohl kein Mensch sie sieht. Nicht dem Kind über den Kopf streichen, weil die Mama gerade dabei zuguckt, und wenn sobald die Mama weg ist, kommt, verschwindet. Ja, so sind wir ja manchmal, ne? Astaghfirullah. Oder der Scheich kommt gleich, dann machen wir alles schön sauber. Sobald der Scheich weg ist, dann behandeln wir die Moschee wie unser zweites Kinderzimmer. Ja, also nicht nur für die Augen der Menschen, oder weil der Druck da ist, oder der Stock über euch hängt, und die Strafe kommt gleich, sondern, yakhshawnahum bi rabbahum bil ghaibi. Kein Mensch sieht uns, aber wir wissen, Allah sieht uns. Das reicht uns schon. Der aufrichtige Gläubige tut die Taten nur für die Zufriedenheit von Allah. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht wollen, dass wir von denen, die wir lieben, auch geliebt werden. Das ist was ganz Normales. Allahumma inni as'aluka, oh Allah, ich bitte dich um deine Liebe und um die Liebe derer, die dich lieben. Das ist ein anderes Thema. Aber die Taten sind aufrichtig für Allah allein. Da kann man sich gut prüfen, das ist nur ein Prüfungsmittel, wie man prüfen kann, ob die Taten aufrichtig sind. Man muss sich erstens vorstellen, was wäre, wenn ich, sagen wir mal mit meinem fünfmal Gebet, oder sagen wir mal mit meinem Hijab, ich sage immer Hijab, weil das etwas sehr typisch Weibliches ist und wir sind halt Frauen, sagen wir mal Hijab, was wäre, wenn ich die Einzige in Bonn wäre, alle anderen würden Hijab ausziehen? Das wäre heftig. Jetzt stellt euch mal vor, dass die Schlacht von Uhud, habe ich euch oft das Beispiel gegeben, kurz vor der Schlacht sind 300 Munafiqin zurück nach Hause nach Medina und gesagt, kämpft alleine, ihr Muslime. Ein Drittel der Armee ist nach Hause. Und die anderen haben nicht gesagt, ein Drittel sind weg, die sind doch nicht blöd, die haben doch bestimmt, die sind ja auch klug, da wird schon irgendwas faul sein mit diesem Kampf, komm, lass uns auch nach Hause gehen. Nee, die haben nicht so reagiert, die haben gesagt, nee, das ist richtig, das ist der Befehl des Propheten zu erfüllen, und auch wenn alle nach Hause gehen, wir machen weiter. Ja, und da ist die Aufrichtigkeit. Macht man etwas, weil alle es machen? Und da kommt auch noch ein Gleichgesetz dazu, dass man kein Mitläufer sein soll. Oder macht man etwas, weil man aufrichtig überzeugt ist, so kriege ich die Zufriedenheit von Allah. Und das ist eine große Prüfung. Ja, viele von euch sind bestimmt so, die sind durch Schwestern zum Islam gekommen. Jetzt muss man sich mal fragen, was, wenn diese Schwestern morgen wieder eine Kehrtwendung machen, mache ich dann noch weiter? Oder mache ich unabhängig von denen auch weiter? Oder müssen die mich immer ziehen und motivieren? Oder habe ich auch einen eigenen Weg, einen eigenen Iman, der mich weiterzieht und weiter motiviert? Zweite Prüfungskriterium, es gibt viele Prüfungsmittel, aber eins, man muss schauen, ist das Lob oder die Motivation von den Leuten, zum Beispiel wenn sie sagen, Mascha, ich hast du gut gemacht, Mann kannst du gut lesen, Mascha, da ist die gebildet oder was auch immer, ist die hübsch, Mann hast du toll abgenommen, was auch immer, was da von Interesse ist von Frauen, ist das der Motor, der mich antreibt? Mache ich eine Tat, damit ich das höre? Wenn ich das nicht höre, mache ich die Tat auch nicht mehr. Und da muss Alarmanlage angehen. Da muss schon diese Sirene bei uns allen klingeln, das Moment, das heißt, diese Tat war nicht aufrichtig. Wenn die Motivation anderer, das Lob anderer mich antreibt und das Fehlen vom Lob mich wieder zurücktreibt, dann stimmt was mit meiner Aufrichtigkeit nicht. Wenn alle sagen, Maschallah, bist du fleißig, dann gehe ich. Wenn alle sagen so, nee, die merken das gar nicht, die haben ihre eigene Probleme, kein Mensch hat mich gelobt, ich habe ganzen Pfingstmontag da wie ein, habe ich geschwitzt und kein Mensch hat mich gelobt dafür, nächstes Mal gehe ich nicht. Ja, zum Beispiel. Oder zu Hause muss ich dann noch direkt abwaschen, Kinder waren am Weinen, muss da direkt den Kleinen wechseln. Was auch immer, kein Mensch hat das anerkannt, was ich für Opfer gegeben habe, nächstes Mal gehe ich nicht. Zum Beispiel. Hier ist, was treibt uns wirklich eigentlich an? Was ist der Motor für unseren Fleiß? Wenn es nicht die Zufriedenheit von Allah ist, dann müssen wir etwas verändern. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabeer. Für diejenigen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten, für sie wird eine Vergebung sein und ajrun kabeer und eine große Belohnung. Ajr heißt eigentlich Verdienst. Also das, was jemand kriegt für eine Arbeit. Und das ist auch Allahs Barmherzigkeit, dass er das so ausdrückt, weil wir haben Allahs Barmherzigkeit nie und nimmer verdient. Verdienen tut man ja, du tust etwas und dann ist angemessen, dass du was dafür zurückbekommst. Du verkaufst ein Kleid, ist angemessen, dass jemand dir dafür Geld gibt. Das ist Verdienst. Ajr. Aber dass Allah hier Ajr das Wort benutzt, ist eine Barmherzigkeit von Allah, denn nie und nimmer können wir so viel tun, dass wir die Barmherzigkeit von Allah verdienen. Es bleibt trotzdem eine Gnade und Gunst von Allah, wenn er uns vor seiner Strafe bewahrt. Es gibt eine Geschichte, soll ein Hadith sein, aber ich weiß nicht, ob das Sahih ist. Nehmen wir es mal als Geschichte, dass ein Mann sagte, glaube ich, dass, oh Allah, wo ist meine Belohnung? Irgendwie so. Und dann geht es weiter, dass Allah sagt, nimm ein Auge von dir nur, also das, die Fähigkeit zu sehen, und das wird in eine Waagschale getan. Und alle guten Taten dieses Menschen in die andere Waagschale. Jetzt ratet mal, was schwerer ist. Das sehen können, subhanallah. Das heißt, wie oft willst du denn dankbar, wie über Dawud a.s. wird gesagt, ich weiß auch nicht, ob das Sahih ist, aber ich sage trotzdem, dass Dawud a.s. gesagt haben soll, dass, oh mein Herr, wie soll ich dir danken, wo doch der Dank, den ich ausspreche, auch schon eine Gnade von dir ist. Ja, und wenn wir das erst verstehen, dann wollen wir wirklich Diener sein. Dann sind wir im wahren Sinne des Wortes ab. Nur noch Diener sein. Weil keine andere Stellung gebührt uns, in keiner anderen Stellung können wir Allah subhanahu wa ta'ala gerecht werden. Wir können ihm sowieso nicht gerecht werden. Hier aber die hier, die das getan haben, die wenigstens bemüht haben, Allah im Verborgenen sich zu fürchten, für sie wird Allah gnädig sein, sie belohnen und ihnen Vergebung zukommen lassen. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَرُوا بِهِ. Und hier ist auch eine weitere Vorstellung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass inwiefern er über jede unserer Taten Bescheid weiß. Und verheimlicht eure Rede oder macht sie laut vernehmbar. Redet laut oder leise. Flüstert oder macht lautes Gerede. Zum Beispiel, wenn wir jetzt manchmal über Astaghfirullah üble Nachrede verüben, über eine andere Schwester, und wir denken, wenn wir flüstern, dann hört uns ja keiner. Und vergessen wir nicht dabei, dass da jemand ist, der uns immer und überall, zu jedem Zeitpunkt, immer hören kann und jedes Wort mitschreibt, was wir da gerade sagen. Hier, und dieses Bewusstsein soll hier gedeckt werden, dass es geht nicht darum, ob ihr prominent vor Leuten etwas tut oder geheim irgendwo in eingeschlossenem Zimmer etwas haram verzehrt oder haram hört oder haram seht. Es ist vor Allah eins und gleich. Diesen Rabb, diesen Herren dürft ihr anbeten, vor dem äußerlich gemachtes und innerlich verheimlichtes absolut gleich ist. Warum sonst würde er Munafiqin bestrafen? Munafiqin machen äußerlich ja nichts falsch. Äußerlich gesehen beten die, fasten die, haben sogar Bart, alle Äußerlichkeiten stimmen meistens. Über die Munafiqin zur Zeit des Propheten vor allem, die wirklich hundertprozentig Munafiqin waren. Was bestraft Allah bei denen eigentlich? Ihre inneren Verfehlungen. Ja, das Innere, wenn man es pflegt und hegt, die schlechten Eigenschaften, schlechten Argwohn, wenn wir das pflegen und hegen und nichts tun, um es abzuschaffen, wird von Allah auch oder kann bestraft werden. verheimlicht, laut oder leise, im Herz oder offen, er kennt alles, vor ihm ist nichts verborgen. Wie es im Koran auch heißt, in Surat al-Mujadila, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُ. Gewiss, Allah hat das Wort der Frau gehört, die über ihren Mann und sich beklagt und mit ihr streitet über ihren Mann. So ähnlich. Und Aisha radiallahu anha sagt über diesen Vers, dass subhanallah, ich habe mitbekommen, wie diese Frau damals kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Es war eine bestimmte Frau. Die hat ein Eheproblem, hat sich beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, hat sich beklagt darüber. Und sie sagt, ich war am anderen Ende des Zimmers und ich konnte nicht hören, was die Frau gesagt hat. Und Allah sagt über den sieben Himmel, Allah hat gehört, was diese Frau gesagt hat. Subhanallah. Und dieses Verständnis, dass wir uns immer und überall beobachtet vorkommen, das ist ein Muraqaba. Dass man weiß, egal, keiner sieht, aber Allah sieht mich. Dann wird man auch im Alleinen nicht ein anderer Charakter sein und unter den Leuten und in der Moschee ein ganz anderer Charakter sein. Dann wird es eine gewisse Ausgeglichenheit geben. Ja klar, zu Hause sitze ich auch nicht so wie hier. Es ist immer ein gewisser Unterschied, aber nicht eine 180-Grad-Wendung. Das wird der Prophet zum sagen, ein Sahih Hadith, dass du wirst die schlimmsten aller Menschen am Tag der Auferstehung sehen, finden, diejenigen, die zweigesichtig sind. Sie kommen zu den einen mit einem Gesicht und zu den anderen mit einem anderen Gesicht. Ja, bei den Frommen sind sie so, bei den nicht so Frommen sind sie so. Ja, und das heißt nicht, dass wir nicht flexibel wären oder dass wir unanpassungsfähig wären. Mit älteren Leuten, die Respekt verdienen, benehmen wir uns anders. Mit jungen Schwestern, die befreundet sind, benehmen wir uns anders. Aber alles innerhalb der Grenzen der Religion. Alles innerhalb der Grenzen der Religion. Nicht, dass jemand das jetzt falsch versteht und sagt, er muss überall gleich frech sein oder gleich vorlaut sein, egal wer auch eine ältere Person vor ihm steht. Das ist nicht damit gemeint. Der Prophet was sagt, wer unsere Älteren nicht ehrt und unsere Jüngeren nicht mit Barmherzigkeit begegnet, so ist er nicht von uns. Das heißt, es gibt verschiedene Verhaltensweisen zu verschiedenen Gesellschaften. Das ist nicht damit gemeint, aber alles innerhalb der Grenzen der Religion. Und macht eure Rede heimlich oder macht die laut vernehmbar. Innahu alimu bi dhati sudur. Gewiss, er ist allwissend über das Innerste der Gemüter. Wie es im Koran auch heißt, Allah ist zwischen dem Herzen und dem Menschen. Also zwischen mir und meinem eigenen Herz, da ist noch Allah und sein Wissen. Das heißt, bevor der Gedanke, das Gefühl, die Liebe, der Hass, was auch immer, vom Herzen, und das ist ja mittlerweile erforscht, auch dass die Gedanken und die Vorlieben, diese Emotionen erst im Herzen entstehen. Weil wir denken ja immer, im Gehirn ist alles, aber das Herz hat auch einen Anteil daran, subhanallah. Wurde jetzt letztens kürzlich erst erforscht. Und bevor dieses Gefühl, das ich im Kopf ja erst zum Gedanken formulieren muss, bevor das Gefühl oben angekommen ist, hat Allah es schon erfasst. Subhanallah. Zwischen uns selber und unserem Herzen steht Allah subhanahu wa ta'ala. Er verfügt über uns, wie er will. Wir sind, wenn wir es negativ ausdrücken möchten, Allah ganz und gar ausgeliefert. Und es ist seine Barmherzigkeit, dass er das nicht missbraucht. Was heißt missbrauchen? Das sind seine Gesetze. Er kann tun, was er will. Er wird nicht gefragt werden, aber ihr werdet gefragt werden. Und es ist seine Barmherzigkeit, dass er uns trotzdem immer wieder vergibt und uns für unsere Fehler nicht direkt fasst. Von denen, die Allah im Verborgenen fürchten, in einem Hadith heißt es, kennt ihr alle, die sieben Leute, die erwähnt werden, die solche Taten getan haben, dass Allah ihnen am Tag der Auferstehung Schatten gewähren wird unter seinem Thron. Und das ist ein solcher Tag, wo es keinen Schatten gibt, außer den Schatten von Allah. Und unter diesen sieben Leuten sind unter anderem jemand, der so Sadaqa gegeben hat, Almosen gespendet hat, dass die Linke nicht wusste, was die Rechte gegeben hat. Er hat so heimlich, vielleicht so einfach in die Tasche gefasst und schnell gegeben, damit es keiner merkt. Also so heimlich, er war so nicht aus auf Lob und Anerkennung der Menschen, dass er das ganz schnell heimlich gemacht hat. Er wusste, die Linke wusste noch nicht mal, wie viel er gegeben hat. Ja, und das ist dieses Yakhshawna Rabbahum Bil-Ghaybi, im Verborgenen Allah zu fürchten. Warum? Damit wir unsere Aufrichtigkeit gegenüber Allah wirklich reinigen und schulen können. فَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Soll denn nicht etwa der wissen, der über alle Dinge kundig ist? وَهُوَ اللَّطِيفُ und الْخَبِيرُ allkundig. Latif ist der Feinfühlige, der das Feinste und Kleinste und Detaillierteste auch erfasst. Zum Beispiel sehen ist ja, dass man alles Große sieht. Latif, der auch das Feinste und die Kleinigkeiten sieht. Zum Beispiel, warum jemand mit welcher Nähe etwas gemacht hat. Hier zum Beispiel für uns ist gleich, Schwester hat 100 Euro gespendet, die Schwester hat auch 100 Euro gespendet, also gleich verteilt. Wir sehen nur oberflächlich, ja, wir haben so eine dicke Sicht. Aber Allah von Allah weiß vielleicht, diese Schwester hatte nur diese 100 Euro. Die hat alles gegeben, was sie hatte. Und sie wollte nur Allahs Zufriedenheit damit. Die andere Schwester hat noch 900 zu Hause, die hat nur einen Teil weggegeben. Ja, und die werden beide verschieden belohnt werden. Und das ist Allahs Sicht, Allahs Erfassen aller Dinge, Latif, er weiß sogar die Einzelheiten der Emotionen im Herzen und er erfasst sie alle. Rasulullah s.a.w. sagte zu Abu Dharr, ich habe jetzt hier keine, ich weiß nicht, ob das authentisch ist, aber nehmen wir jetzt als einen Reifschlag, dass, oh Abu Dharr, mache das Schiff fest, er meint das Schiff auf der Reise dieses Lebens, mache das Schiff fest, denn das Meer ist tief. Das Leben, also es kann viel schief gehen, du kannst tief sinken, das Meer ist tief, Und bereite den Proviant, denn die Reise ist lang. Welcher Proviant ist am besten? Taqwa gegenüber Allah, subhanahu wa ta'ala. Welcher Proviant für dieses Leben ist das, was am meisten nützt? Gottesfurcht gegenüber Allah zu haben. Mache den Rücken leicht. Was ist damit gemeint? Mache den Rücken leicht, weil wenn man auf eine lange Reise geht, zum Beispiel wenn ihr jetzt von hier nach irgendwo fliegt, dann tragt ihr nicht all eure Koffer als Handgepäck. Irgendwie will ich so von euch machen das. Warum? Man macht den Rücken leicht, weil du bist ja schon auf einer langen Reise. Es ist zu erschwerlich, es verlängert eure Reise, wenn ihr alles auf den eigenen Rücken tragen müsst. Was damit gemeint ist, vermindert, minimiert die Lasten dieser Dunya auf ein solches Minimum, dass ihr leicht und schnell die Reise zu Akhira hinter euch bringen könnt. Eilt zu den guten Taten. Wenn ihr so viele Verantwortungen dieser Dunya habt und Sorgen dieser Dunya, dann werden die euch umzingeln und ihr habt keinen Kopf mehr, euch für euer Akhira zu kümmern. Ja, mach den Rücken leicht, nimm nicht so viele Lasten von dieser Dunya mit und, oh Abu Dhar, mache das mehr als die. Denn der Weg zu einem Berg ist schwer. Mache den Rücken leicht, denn der Weg zu einer Höhe ist schwer und ermüdend. Und mache deine Taten aufrichtig, denn der Prüfer ist Latif. Mache deine Taten aufrichtig, nicht eine Tat oberflächlich einfach für Allah tun. Das ist für alle gleich, wir alle tragen Hijab, wir alle beten fünfmal. Aber mach die Taten aufrichtig, weil der, der sie prüft, der schaut auf die Qualität. Und der sieht jede kleine Detail, wo ihr nicht für Allah das gemacht habt, er wird es erkennen. Wo ihr etwas für einen anderen Sinn gemacht habt, er wird es erkennen. Das war der Ratschlag von Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abu Bakr. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْجْهَرُوا بِهِ In Surah Taha heißt es, إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى Gewiss, Allah kennt, weiß das Geheime und was noch verborgener ist. Das Geheime und was noch verborgener ist und er wird darüber richten. Jetzt wird Allah weiter vorgestellt, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا Er ist doch derjenige, also wollt ihr nicht ihm dankbar sein, wo er euch doch so viel zu Diensten gemacht hat. Nämlich, er ist derjenige, der für euch die Erde ذَلُولًا fügsam und unterworfen gemacht hat. Ja, wir graben sie um, wir machen Löcher rein, holen Öl raus, wir reißen sie auf, holen Gold und Mineralien raus, wir machen sie wieder zu, bauen Häuser drauf, machen Lasten drauf, wir vergraben unsere Toten da drin, aus der Erde kommen wir auch alle, der Mensch ist aus Staub erschaffen, also wir benutzen und walten und tun mit ihr, wie wir wollen, und sie lässt alles mit sich geschehen. Sie gibt doch mehr, und sie bittet nie um etwas. Sie will nur etwas haben, damit sie uns mehr zurückgeben kann. Ja, du tust Samen rein, und Früchte kommen raus für dich. Sie behält für sich gar nichts zurück. Die Erde, an der wir uns hier ein Beispiel nehmen sollen, weil Allah sie erwähnt, ist eine Schöpfung von Allah, die nur empfängt, um wiederzugeben. Die jede Qual und jedes Leid erträgt und trotzdem noch fähig ist, nützlich zu sein und produktiv zu sein. Ja, wie der Muslim. Der Muslim sollte auch fähig sein, ertragen zu können, fügsam gegenüber Allah und der Religion, und nicht etwas nur zu nehmen, um nur zu seinem Nutzen zu verwalten. Sondern zu nehmen, um daraus einen größeren Nutzen für die anderen, für Allah, für die Religion, daraus wiederherzugeben. Seht ihr nicht auf der Erde, er ist doch derjenige, dem ihr da dankbar sein sollt. Ihr sollt nicht irgendjemand dankbar sein, sondern dem, der euch all das ermöglicht hat. Er hat euch die Erde fügsam gemacht, indem ihr sogar unsere Toten begraben zu fallen. Wenn wir nur die Toten zählen würden, die schon bis heute von Adam a.s. bis heute begraben sind, allein das für irgendeine Schöpfung zu ertragen, ist schon mehr als genug. Daneben gibt sie uns noch Weizen und Äpfel und was weiß ich, was alles aus der Erde kommt. Unendlich viele Sorten und Sachen, die alle aus der Erde kommen. Daneben speichert sie noch unser Wasser auf. Daneben speichert sie noch wertvolle Mineralien auf. Gold, Silber, Kupfer, Metalle, Eisen. Was alles nicht möglich wäre, wenn es diese Dinge nicht gäbe. Daneben hat sie noch ganz tief vergraben, falls der Kohle mal ausgeht, ist noch ein Stückchen tiefer begraben, Öl, damit ihr nicht leiden müsst. Subhanallah. Ja, sobald Kohle nicht mehr viel war, hat Allah Öl entdecken lassen. Die Bäume sind für Sauerstoff zuständig. Wenn es nicht die Bäume gäbe, von wo würdet ihr Sauerstoff besorgen? Ja, das alles läuft. Warum läuft dieses ganze System nicht, damit wir es ausbeuten und sagen, nee, das läuft alles für uns. Und für was laufen wir? Alles ist uns untergeben. Alles funktioniert, uns zu dienen. Und wem dienen dann wir? Wir dienen dann keinem. Alles in der Schöpfung hat eine Funktion und wir haben keine Funktion. Ja, das passt vorne und hinten nicht. Der Mensch erkennt nur durch diese Beobachtung, dass nein, alles funktioniert, um einen Sinn aufrecht zu erhalten. Auch mein Leben hat einen Sinn. Auch ich soll jemandem fügsam sein und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Auch ich soll ertragen können, jemanden auf mich wandeln lassen können und nicht direkt aufschreien und Rache üben. Ich überleg mal, wie ist die Erde denn? Von manchen Religionen, die Schirk betreiben, wird die Erde auch Muttererde genannt. Ja, weil aus dem Bauch der Erde kommen wir, wie aus dem Bauch der Mutter, weil wir aus Staub erschaffen sind. Ja, und diese, nicht, dass wir jetzt auch Kopf oder Schild machen wollen, aber wir erkennen das sofern wieder, dass auch wir sehen, wie viel wir der Erde, und von wem wurde die Erde erschaffen, von Allah, zu verdanken haben. Und diesen Herren sollt ihr dienen mit Dankbarkeit und euch ein Beispiel an dieser Erde und dieser Schöpfung von Allah nehmen. فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, so wandert umher auf ihren Schultern, Schultern, wörtlich Übersetzung, auf ihren Ecken und Enden. Wandert umher auf der Erde, die sollen ja umhergehen, die sollen nicht nur in der Moschee sitzen und Dua machen, sondern ein aufrichtiger Muslim wandert auf der Erde umher, er isst und er trinkt, er verdient sich seinen Lebensunterhalt, er vertraut auf Allah, aber er beutet nicht andere aus. Er verfährt nicht gegen die Grenzen von Allah. Ja, Allah hat gesagt, hier islamisch sein heißt, ab in die Moschee und es kommt dann von dem Dach der Moschee geregnet. Das erwartet Allah SWT nicht von uns. Geht auf der Erde, aber sieht es als eine Schöpfung von Allah und benehmt euch dementsprechend. Wenn es eine Schöpfung von Allah ist, wie behandelt man ein Geschenk? Wie behandelt ein anständiger, zivilisierter Mensch, wie behandelt er ein Geschenk? Er behandelt es so, wie der, der es ihm geschenkt hat, es wollte, dass es behandelt wird. Ja, wie machen wir Schukr zu den Gnaden von Allah, indem wir das, was er uns gegeben hat, so verwalten, benutzen, wie er wollte, dass wir es benutzen. Und nicht gegen die Grenzen von Allah, gegen die Grenzen von Islam und gegen das, was er uns empfohlen hat. Er ist derjenige, so wandert umher auf den Schultern der Erde, also auf den Ecken und Enden der Erde, وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ, und esst von seiner Versorgung, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, und vergesst aber dabei nicht, zu ihm ist dann die Auferstehung. Das heißt nicht, ihr seid nicht dafür erschaffen, wie die Kühe und die Schafe und die Ziegen, nur umher zu wandern und essen und trinken und das war's dann. Nein, damit ist es nicht getan, vergesst nicht, irgendwann ist ein Tag, wo ihr vor Allah versammelt werdet. Irgendwann ist ein Tag, und der kommt bestimmt, wo ihr vor Allah versammelt werdet. Und was wird dann passieren? Ihr werdet Rechenschaft ablegen müssen für das, was ihr hier getan habt. Für das, was ihr hier getan habt. Deswegen esst und trinkt, aber nehmt dabei nicht das Recht eines anderen. Esst und trinkt, aber vergesst dabei nicht eure islamischen Pflichten. Esst und trinkt und vergesst dabei nicht, dass ihr im Gegensatz zu Tieren, die auch essen und trinken, ein bisschen höheres Ziel habt als Menschen und als Empfänger der Religion von Allah. Im Gegensatz zu den Tieren. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, jetzt kommt wieder eine Warnung. Seid ihr denn etwa sicher geworden? Fühlt ihr euch so sicher? Oder was lässt euch so sicher fühlen, dass der, der im Himmel ist oder über den Himmel ist, يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, unter euch oder mit euch die Erde einfach versinken lässt? Ein Erdrutsch. Wir wandeln jeden Tag auf dieser Erde umher. Wisst ihr, dass die Erdschicht, auf der wir wandeln, auf der wir gehen und die wir benutzen und ernten und pflügen und all das tun, dass die im Gegensatz zum Erdinneren so ist wie die Apfelschale zum Apfel. Das heißt, wenn ein Riss darin entstehen würde, dann nehmt euch ein Bild vom Vulkan, dann würde es überall auf der Erde aussehen wie nach einem Vulkanausbruch. Wenn sie ständig reißen würde, wenn sie nachgeben würde, wir leben und laufen auf einem pulsierenden Vulkan. Die ganze Erde ist ein pulsierender Vulkan. Wenn Allah möchte, macht er es auf und rauskommt glühende Lava. Was lässt uns denn so sicher sein, dass wir so hochmütig auf Erden umwandeln und jedes Recht für uns nehmen und die anderen Rechte der anderen überhaupt nicht respektieren? Was lässt uns so anmaßend sein, dass wir sagen, ich mache, was ich will, ich kriege von Allah bestimmt Gutes, ich muss die Strafe von Allah nicht fürchten? Es gab Völker der Früheren, die haben an Allah geglaubt und Allah hat sie trotzdem bestraft. Das Volk von Ad, das Volk von Thamud, soweit ich weiß, wo ihre Propheten sagten, ihr glaubt ja schon Allah, aber ihr müsst euren Dien auch wieder korrigieren. Den Propheten ging es eher darum, dass sie den Dien korrigieren und den Schirk mit Allah vielleicht verlassen, aber der Glaube an Allah war schon da, mehr oder weniger. Wie heute, Kuffar, diese ganz Atheisten, die sind relativ neu in der Geschichte der Menschheit. Dass jemand sagt, es gibt gar keinen Gott, ist relativ neue Bewegung in der Menschheit. Davor gab es immer Gott, aber immer noch 10 Götter daneben. Das war eher das Problem. Also der Glaube an Allah allein, ohne irgendwelche Konsequenzen in unserem Leben, wird uns nicht davor bewahren, Allahs Strafe kosten zu müssen. Danach kommt vielleicht noch eine Reihe, die auch eine ähnliche Aussage hat. Was lässt euch in Sicherheit euch wähnen, dass er, der im Himmel ist, nicht die Erde unter euch aufreißen kann, einen Erdrutsch verursachen kann und so, dass ihr alle فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, und dann würde die ganze Erde schwanken. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand von euch schon mal ein Erdbeben miterlebt hat, aber gewiss in den Medien habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, was für verheerende Folgen ein Erdbeben, und wenn es nur 2 Sekunden war, es kommt auf die Stärke des Erdbebens an, wie viel Leid und Vernichtung ein kleines Erdbeben anrichten kann. Und das ist nur eine kleine Warnung von Allah. Stellt euch mal vor, ein Erdbeben würde ganzen Tag dauern. Jetzt in der Menschheitsgeschichte ist nicht lang, ein Tag. Aber es wäre, glaube ich, Vernichtung für die gesamte Menschheit. Ein paar Sekunden Erdbeben und trotzdem sind wir das ganze Jahr so übermütig und sagen, nö, wieso, was soll hier denn schon passieren? Auch in jeder Zeit kann die Erde unter uns wanken. Ja, diese Furcht soll in unseren Herzen erregt werden, damit wir dann durch diese Furcht eher dazu bereit sind, auf Allahs Weg zu wandeln. 5 Minuten Pause, inshallah, damit ihr ein bisschen atmen könnt und die schlafenden Schwestern sich wieder aufwecken können, inshallah, und was trinken. Aber bitte nicht zu viel reden, weil es dann schwer ist, euch wieder einzusammeln. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Vers 17, davor sagten wir, jetzt fühlt ihr euch dann etwas sicher davor, was uns auch ein bisschen zeigt, dass der gläubige, aufrichtig Allah ergebene Muslim ein nicht depressiver Mensch sein sollte. Wir sind froh, wir sind frohe Naturen, inshallah, wir lachen und wir lächeln über die Gnaden von Allah. Aber eine gewisse Sorge vor der Strafe und ein gewisser Schwermut. Ich meine jetzt nicht, dass wir ein aufgesetztes, gekünstelte Ernsthaftigkeit an den Tag legen. Das meine ich nicht. Das meine ich nicht, dass wir gekünstelt ernsthaft sind und sagen, Schwestern, wie könnt ihr lachen, wisst ihr schon, dass Allah euch gerettet hat oder solche Sprüche von uns lassen. Das ist auch eine Anmaßung. Der Prophet hat gelacht mit seinen Gefährten, hat lockere Rede aufgeführt, hat auch mal Späße gemacht. Er war ein ganz normaler Mensch mit all seinen Qualitäten, die ihn besonders machen. Aber diese Eier lädt uns schon dazu ein, dass wir eine gewisse Sorge, und zwar eine nicht nach außen getragene Sorge. Wir tragen unsere Sorgen aber nach außen. Wir runzeln die Stirn und sind ernst und sagen, Schwestern sind so albern heute und dies und das. Nicht eine nach außen getragene Sorge, sondern eine innere, ausgelebte Sorge um unser Wohlsein und letztendliche Sein bei Allah. Und Allah fragt ihr, fühlt ihr euch etwa schon sicher, dass Allah nicht zum Beispiel einfach die Erde wanken lassen kann und ihr würdet in der Erde versinken? Was lässt euch, stell euch vor, die Erde geht jetzt auf ein Erdbeben, was lässt uns sagen, wer kann euch garantieren, egal wie jemand in der Forschung bewandt ist, dass es nicht heute noch ein Erdbeben gibt? Was eure Häuser, unsere Häuser, Allah möge uns bewahren, einfach versinken lässt. Ihr geht nach Hause und nichts mehr da. Fragt mal die Leute, die ein Erdbeben überlebt haben, wie das Gefühl für die war, dass sie nach Hause kamen und es war nichts mehr da. Allah bewahre, manchmal verlieren manche Leute ihre gesamte Familie in einer Sekunde. Allah möge uns bewahren. Allah möge uns vor seinem Zorn und seiner Strafe bewahren und unsere Bemühungen annehmen. Allah subhanahu wa ta'ala fragt weiter, am amintum, oder seid ihr etwa sicher geworden, man fis samai, vor dem, der im Himmel ist, an yursila alaikum hasiben, dass er einfach jetzt in Klammern, euch einen Sturm schickt, in dem Steinchen sind. Ein wilder Wirbelsturm, wild und streng, in dem Steinchen sind. Also er weht, der Wind macht sowieso alles schon verheerend, und dann sind noch Steinchen da, die die Einzelnen treffen. Allah bewahre uns. Und jetzt, wenn jemand wirklich mit einem starken Windstoß einen Haufen von Steinchen schmeißt, das kann Menschen töten. Wer lässt euch denn sicher sein vor den Naturgewalten? Und die sehen wir ja jeden Tag. Ist ja nicht so, dass Allah von irgendeiner Magie jetzt spricht, dass Engel kommen runter und so sagen, ja, ist ja eh nie passiert. Dann sind wir so ein bisschen sicher, obwohl sogar das kann passieren. Aber wer lässt uns denn davor sicher sein, dass hier in Bonn, wo es schon viele Erdbeben gab, das letzte war, weiß ich nicht wann, war halt ein bisschen leicht, deswegen sind wir wieder übermutig geworden, dass Allah uns einfach ein Erdbeben schickt und jeden vernichtet, der nicht ihm aufrichtig gegenüber war. Und es ist ja auch so, dass wenn die unrechten Menschen, die nicht guten Menschen, mehr sind, dann gehen die Rechtschaffenden auch mit ihnen unter. Und auferweckt werden sie auf ihren Absichten, auf ihre einzelnen Einstellungen. Aber sie gehen mit ihnen unter. Allah möge uns bewahren. Was lässt uns denn so in Sicherheit liegen? Haben wir entweder schon ein Versprechen von Allah? Nein. Haben wir jemanden, der Allah besonders nahe steht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nach ihm gibt es eigentlich keinen anderen, der uns schon versichert hat, dass wir einen sicheren Platz in Jannah haben? Sagen wir mal, wir wären so einer. Nehmen wir mal zum Beispiel die Ashrat al-Mubashirin, die 10 Leute, die zu Lebzeiten von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Verheißung von Paradies zu Lebzeiten schon bekommen haben. Du wirst einer der Paradiesbewohner sein. Durchsucht und durchleuchtet mal das Leben jedes Einzelnen von ihnen und wir sehen keinen Tag, wo diese Menschen, die schon den Stempel hatten, du kommst ins Paradies, sich nicht trotzdem bemüht hätten, sich noch mehr zu verbessern und Allah noch näher zu kommen. Das heißt, selbst wenn wir solche wären, die zu Ashrat al-Mubashirin gehören würden, was wir nicht sind, selbst dann würde das nicht für uns heißen, dass wir uns nicht noch mehr verbessern oder überhaupt Verbesserung so weit kommen, dass wir noch was zu verbessern haben und dass wir nicht trotzdem eine Sorge um unser Wohl bei Allah noch im Herzen tragen. Das heißt, wo kommt denn diese Sorglosigkeit her? Und nochmal, ich meine nicht eine aufgesetzte Sorge, dass wir ernst tun, aber eigentlich das Herz leer ist von Gedenken von Allah. Das ist etwas, was wir bitte innen tragen. Äußerlich wird bitte gelächelt. Äußerlich wird mitgelacht, wenn eine Schwester einen Witz macht. Äußerlich wird nicht geschimpft, wenn eine junge Schwester vielleicht ein bisschen leichtfertig in der Rede ist. Das sind Dinge, die wir in uns tragen müssen. Wir sind immer nach außen direkt. Außen haben wir direkt immer alles verstanden. Die hat falsch, du hast falsch, du bist zu lustig, du bist zu das, wir sind zu unernst, alles ist falsch. Hier sind wir immer sehr streng mit den anderen, aber wenn wir diese Strenge nur halb so viel an uns selber anwenden würden, dann würden wir wirklich auch Fortschritte sehen. Dann würden wir wirklich endlich auch mal Fortschritte sehen. Und so waren auch die Gefährten des Propheten, dass ein Sahabi sagt, ich kannte circa 30 der Sahaba und alle von ihnen fürchteten für sich die Heuchelei. Alle fürchteten für wen? Nicht für ihre lieben Mitmenschen, sondern für sich fürchteten sie was? Die Unaufrichtigkeit, die Heuchelei. Sahaba, Gefährten des Propheten Khairul Quruni, beste Generation ist welche? Meine, dann die danach und dann die nach. Wenn der Prophet über uns gesagt hätte, dass wir die beste Generation sind, unsere Füße werden auf den Tisch angelehnt und das war's mit Arbeit. Alhamdulillah, wir haben schon unsere Qualitätssiegel bekommen. Wir müssen nicht mehr weiterarbeiten. Weil wir nicht verstanden haben, dass wenn man von jemandem gelobt wird, was wir sowieso nicht haben, aber sagen wir mal, wenn man von jemandem gelobt wird, eine Auszeichnung bedeutet immer auch eine Verantwortung. Wir sehen immer nur die Auszeichnung, wir sehen immer nur diese Medaille und den Glanz davon. Aber die Verantwortung, die dahinter steht, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Zum Beispiel, wenn jemand bei der Olympiade, das, ich sage nicht, dass es halal ist, ich gebe es nur als Beispiel, wenn jemand bei der Olympiade den ersten Platz bekommt, okay? Und er will nächste Olympiade auch wieder mitmachen, dann wird er nicht dieses eine Jahr ohne Training und Mühe vergehen lassen. Er wird, warum? Er wird umso mehr trainieren, weil er hat ja Nummer 1, er muss jetzt den ersten Platz verteidigen. Jemand, der eh keinen Platz gewonnen hat, der wird nicht so hart. Ich warte ja noch nicht für den ersten Platz, was gibt es schon zu verteidigen? Aber jemand, der eine Auszeichnung bekommt, und wir haben eine Auszeichnung, und wir den Koran in unseren Händen halten dürfen, der hat eine große Verantwortung, nämlich dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und dieser Verantwortung kann man nicht gerecht werden, wenn man überhaupt keine Sorge im Herzen trägt, dass, ich habe eine Verantwortung, gar nichts von gemerkt. Ich habe so viele eigene Sorgen, die alle mit dieser Welt zu tun haben, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich den Islam weitertragen muss. Ich kann ihn aber nicht weitertragen, wenn ich ihn selbst noch nicht im Herzen trage. Hier kann man jemand etwas anderes weitergeben, was man selber noch nicht verinnerlicht hat. Ja, und da hapert es bei uns, dass wir uns selbst nicht wirklich ändern. Und ich schimpfe immer nur, ich meine mich selber immer auch, und wir sind alle, inshallah, die Schimpfe sollen uns nicht jetzt ängstigen oder will keinem zu nahe treten, aber es soll uns wirklich motivieren. Einen Sturm mit Steinchen auf euch sendet, fasata alamuna kayfa nadir, und dann würdet ihr dann wissen, dann werdet ihr wissen, wie meine Warnung war. Ja, jetzt denkt ihr nur Warnung, Warnung, passiert ja sowieso nichts. Aber die Länder, Indonesien, wo war der Tsunami letztens, weiß ich gar nicht mehr, oder wo ein Erdbeben passiert ist, Heuschreckenplage soll es letztens wieder gegeben haben. Also all die Dinge, die im Koran schon beschrieben werden, die wissen dann, so ist das dann, wenn die Warnung wahr wird. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist die Ni'ma von dir genommen, die Moscheen wurden vernichtet durch Stürme, Subhanallah. Die Moscheen, die jahrelang davor vielleicht leer standen, die tun einem dann auf einmal leid, wenn der Sturm sie vernichtet hat. Subhanallah. Ja, wo waren denn die Betende, die sie vorher hätten gefüllt? Und es tut jede Moschee weh, die irgendwie vernichtet wird oder zerstört wird. Aber es geht darum, dass für uns die Religion nicht leere Gebäude und volle Bücher sind. Darum geht es nicht. Zur Zeit des Propheten Sassim gab es vielleicht noch nicht mal ein Achtzigstel, nicht mal 10% von so vielen Moscheen, die es heute gibt. In Pakistan zum Beispiel gibt es in jeder Straße Moscheen. Und genauso viele Leute, die nicht beten. Also darum geht es nicht. Dann lieber ein bisschen weniger Moscheen, aber Leute, die so viel Qualität haben, dass der Islam wirklich an Wert in der Gesellschaft gewinnt. Das darf Allah mit uns bewahren. Wir wollen natürlich Moscheen bauen. Ihr wisst, was ich meine, dass es bei uns nicht um Äußerlichkeiten geht. Das ist, was gesagt werden wird. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Und nehmt euch doch an den Beispiel der Früheren. Gewiss, bestimmt haben doch auch schon die, die vor ihnen waren, geleugnet. Die Muschrikin von den Arabern, die Götzenanbeter oder die heutigen Glaubensverweigerer, sind nicht etwas ganz Neues mit ihrem ganz neuen Atheismus, was ganz Modernes. Sie haben jetzt die Wahrheit erkannt. Sondern es ist eine Geschichte, die sich von den frühesten Propheten bis heute immer wieder gezeigt hat. Das ist ein alter Hut. Die tun ja immer so, als ob sie das Moderne wären. Aber im Gegenteil, das Verleugnen von Allah ist etwas, was die Menschen immer schon gemacht haben. Und die Bestrafung von Allah war auch schon immer auf diese Leute, die Allah geleugnet haben. Und der Koran ist voll davon. Es würde jetzt zu lange dauern, darauf einzugehen. Auch heute können wir noch beobachten, ohne dass wir einzelne Menschen verurteilen, dass, guck mal, die haben eine Strafe bekommen, davon halten wir uns fern, aber wir nehmen trotzdem eine Lehre von dem, was um uns herum passiert. Wir nehmen eine Lehre von dem, was um uns herum passiert und ziehen eine Lehre daraus, dass wie kann vielleicht der Zusammenhang sein, kann es sein, dass ein Ort, wo ein Erdbeben passiert oder eine Warnung von Allah kommt oder kein Segen mehr in diesem Ort ist, nur noch Schlechtes passiert, dass dort vielleicht Allahs Gebote nicht geachtet wurden. Ja, vielleicht mag es einen Zusammenhang geben, ohne dass wir einzelne Menschen verurteilen wollen. Und gewiss, auch diejenigen, die vor ihnen waren, haben ja geleugnet. Und schaut doch, wie war bei ihnen mein Verwerfen, meine Missbilligung. Nämlich, ich habe sie gestraft. Ja, es ist nicht so, wie sagen wir, Allah ist Rafur, Allah ist allvergeben. Ja, aber nicht in allen Umständen und immer und mit jedem ungerechten Tyrannen. Ja, manche Tyrannen verdienen es nicht anders, dass sie von Allah gezüchtigt werden. Manche Tyrannen verdienen es nicht anders, dass sie von Allah bezichtigt werden, weil sie anderen so viel geschadet haben. Ja, manche Leute, die halten den Schaden nur bis zu sich selbst. Manche Leute tragen ihren Schaden auch in die Umwelt. Ja, was weiß ich, Hitler ist ein beliebtes Beispiel in Deutschland oder was weiß ich, irgendein Tyrann, der seine Macht missbraucht hat und zwar in einem solchen Maße, dass in diesem Leben kannst du ihn einmal hängen. Und er hat 20 Millionen umgebracht. Was willst du jetzt machen? Genghis Khan zum Beispiel. Der hat, als er die islamische Welt erobert hat, die Straßen waren voll, die Bagdad-Straßen waren voll von Blut. die Flüsse, was in Bagdad fließt oder dort in Irak fließen, waren blau von Tinte der muslimischen Bücher, die dort reingeworfen wurden. So berichten die Historiker. Warum? Genghis Khan hat die Welt erobert. So, wie oft willst du diesen Miskin einen Mann, wie oft willst du ihn jetzt in dieser Gerechtigkeit von dieser Welt, wie oft kannst du ihn strafen? Der hat Millionen Ulama umgebracht, der hat Bücher vernichtet, es gab Bibliotheken, wenn wir die heute noch hätten, subhanallah, dann ein Gelehrter sagt, dass wenn alle Bücher noch erhalten wären von dem, was die islamische Welt geschrieben hat, könnte man die ganze Welt, ich glaube, einmal oder zweimal pflastern. Ich habe jetzt die Zahl vergessen, einmal oder zweimal. Und dem, was noch da ist, ist auch schon viel, vielleicht einmal pflastern. Mit all das, was die Muslime an geschriebenen Wissen niedergelegt haben. Und er hat so viel vernichtet, Bibliotheken, Gelehrte in Reihen aufgestellt, köpfen lassen. Es ist viel Willen auf dieser Erde passiert. Wie oft willst du ihn jetzt strafen? Ja, wie kannst du diese Sache gerecht ausbügeln wieder? Und Allah sagt, guck, so ist meine Warnung, so ist meine Missbilligung. Ja, jeder kriegt das, was er gesät hat. Wenn du Dornen siehst, dann kriegst du auch Dornen. Ja, wenn nicht hier, dann in Akhira. Aber lam yarau ila tayri, schauen sie denn nicht zu den Vögeln? Jetzt sollen wir wieder zur Schöpfung gucken, um für uns dafür eine Lehre zu ziehen. Schauen sie denn nicht zu den Vögeln über ihnen? Safatin, sie sind in Reihen mit den Flügeln ausgebreitet. Wenn ihr euch diese Wildgänse zum Beispiel vorstellt, im Sommer oder im Frühling oder Winter, sieht man ja immer, entweder kommen die oder gehen die. Und es ist ja wirklich erstaunlich, wenn man die beobachtet, diese V-Form, darauf kommen wir gleich noch. Und die fliegen so, als ob es ein Vogel wäre, ein Riesenvogel, der V macht. Und die fliegen alle gleich im Moment, machen sie Flügel, ziehen die Flügel wieder ein, schweben still. Und man denkt, oh Gott, die flattern ja gar nicht, wieso fallen die nicht runter? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nichts hält sie in der Luft, außer der Allbarmherzige. Wer hat das Gesetz denn erschaffen, dass die Luft auf einmal hält? Könnte ein Flugzeug fliegen, wenn Allah das Gesetz, dass die Luft, diese Flügel, sich über dieser Schwerkraft erheben können, wenn Allah dieses Gesetz einfach aussetzen lassen würde? Machen für ein paar Minuten. Alle runter, subhanallah. Ja, alle Flugzeuge, die gerade jetzt sich so hochmütig erheben, alle würden runterkommen. Wenn Allah ein Gesetz mal ausschalten würde. Schauen Sie denn nicht in der Schöpfung, in den Vögeln, die über ihren Köpfen fliegen, wie sie gehalten werden von Allah. Ist dieser, der diesen Vögel hält, nicht fähig, den Menschen in jeder Situation zu halten? Egal wie groß das Problem ist, jeder von uns hat Probleme. Der eine mehr, der andere weniger, der eine noch nicht, kommen noch bald Probleme. Der eine hatte schon eine Zeit hinter sich. Jeder hat verschiedene Verteilungen. Keiner geht ohne geprüft zu werden aus dieser Welt hinaus. Jeder Mensch ist mehr oder weniger geprüft von Allah. Kann er denn, der das so perfekt erschaffen hat, Vögel, die schwer sind, Wolken. Manche Wolken sind tonnenschwer, wisst ihr das? Manche Wolken, die so vollgesogen sind von Wasser, wiegen Tonnen. Allah bewahre, dass die auf unsere Köpfe fallen. Stell dir vor, das Regen würde nicht in Tropfen fallen, sondern alles auf einmal. Ja, dann könnte man bei Regen gar nicht mehr rausgehen. Unsere Häuser müssten aussehen wie Bunker. Oh Gott, es regnet, schnell in die Bunker rein. Ja, stell dir vor, wie schwer unser Leben wäre, wenn Allah nur dieses Gesetz anders machen würde. Aber es kommt langsam, dass man sich sogar noch dran erfreuen kann. Maschallah, es regnet. Guck, wie schön das aussieht. Es erfreut uns sogar noch, obwohl es so einen großen Nutzen hat. Und genauso die Vögel, der sie hält, der Allbarmherzige, kann auch euch, auch wenn ihr denkt, nein, wenn ich diese Religion praktiziere, dann werde ich eine sein, ich werde eine wenige sein, Minderheit sein, die Leute werden lachen, es werden Probleme für mich entstehen. Ich verliere vielleicht meinen Job, ich muss vielleicht irgendwas aufgeben, ich kann nicht mehr so schön sein wie vorher, weil ich mich anders kleiden muss, ich werde als Mittelalterfrau abgestempelt, was auch immer. Kann Allah denn diese Probleme euch nicht erleichtern, wenn er Vögel in der Luft halten kann? Das ist eigentlich unmöglich. Stellt euch vor, irgendjemand, der noch nie auf dieser Welt war, kommt von einem anderen Stern, so ein Alien, meinetwegen, ja? Und da gibt es sowas gar nicht. Da ist alles schwarz-weiß und keine Ahnung. Da ist so ganz anders alles. Und er kommt hier hin und sieht schwere Sachen durch die Luft fliegen. Die fallen nicht. Und wir sagen, subhanallah, wer hat das gemacht? Wer hat das erfunden, dass diese Dinger nicht runterfallen? Alles klebt auf der Erde. Ihr hebt ein Bein, wie lange wollt ihr ein Bein heben? Irgendwann Schwerkraft zieht. Ja, ihr könnt, welcher Mensch kann schon schweben? Ja, keiner, ihr könnt das nicht machen. Aber Vögel können. Ja, wer hat dieses Gesetz erschaffen? Der alles vermag und er wird auch euch tragen und schützen, wenn euch eine Prüfung treffen sollte. Wenn ihr denkt, dass diese Religion, dass das Halten an Allah ein Erschwernis für euch ist, Allah kann alles Schwere erleichtern. Er kann euch heben in die Luft zu fahren. Aber. Allah kann alles machen. Und das sehen wir in dieser Dunja schon. Geh ein bisschen raus aus der Erdatmosphäre und der Mensch fängt an zu fliegen. In dieser Welt zeigt Allah uns schon. Ja, diese manche Flugzeuge, die aus Versehen zu hoch sind, Menschen fangen auf einmal an zu fliegen. Also nur ein Gesetz, das Allah ändert und alles geht runter und drüber. Ja, Allah kann die Nacht zum Tag, macht wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Prüfung zu Erleichnis, macht wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Mag sein, dass am Anfang an Allah festzuhalten ein wenig schwer ist. Mag sein, dass man viele Gegner hat. Mag sein, Khadija radiallahu an, subhanallah, sie war einer der ersten Muslime, die hat direkt an ihren Mann geglaubt, radiallahu an, sallallahu alaihi wa sallam. und hat viel mit ihm durchgemacht, war mit ihm in diesem Boykott. Danach war sie nicht mehr die gleiche, war krank danach und dann ihre Kinder versorgen. Viele Prüfungen, aber immer an der Seite des Propheten Sassana. Hat ihren gesamten Handel, der Prophet hat sie für Fisabilillah gespendet, war davor reich, nach dem Islam war sie arm. Sich nie beklagt. Das guck mal, ich habe so viel gegeben, ich bin die Frau des Propheten, ich sollte schon eine gute Stellung haben, was soll das überhaupt? Kein Wort der Klage. Und was ist hier passiert, subhanallah? Der Prophet Sassana sagte, oh Khadija, dies hier ist Jibril, alayhi salam, der Führer aller Malaika. Er grüßt dich von Allah. Subhanallah. Er gibt dir Salam von Allah. Und er verkündet dir ein Haus aus Perlen in Jannah. Subhanallah. Ja, das sind die Opfer, die wir für Allah tun. Allah kann alles erleichtern. Aber er lässt uns ein wenig opfern, weil es uns zugute kommt. Es ist nicht so, dass die Prüfung von Allah unüberwindlich wäre. Dass, oh Miskin, die Muslime leiden, leider kann ich euch nicht helfen. Das ist nicht so. Allah lässt uns in dieser Prüfung, vielleicht weil wir es verdienen, vielleicht weil es für uns eine Reinigung ist und vielleicht weil er unsere Stufen erhöhen will. Allah weiß besser darüber. Aber nichts, was wir fisabilillah erleiden, ist jemals umsonst oder zu viel. Was hat Maryam a.s. gesagt? Sie ist im Tempel aufgewachsen. Das dauert ja zu lang. Ich sage euch nur die Fakten, ihr müsst die so hinnehmen. Sie ist im Tempel aufgewachsen, fern von ihrer Mutter, weise, kein Vater. Der Onkel kommt nur ab und zu, passt auf sie auf. Dann, gerade im Jugendalter, kommt so ein Malaika und stellt sich als Mann vor und sie wird schwanger. Peinlich. Alle, die ganze Stadt wird reden über mich und guck mal, ich bin schwanger, ich habe noch nie einen Mann gesehen. Eine große Peinlichkeit. Dann geht sie in die Wälder, alleine entbindet sie im Krankenhaus, wenn Entbindung ist schon hart. Alle Mütter werden mir zustimmen. Im Krankenhaus, wenn die Hebamme schon unfreundlich drauf ist, ist schon hart, eine Entbindung hinter sich zu kriegen. Wirklich, wenn die nicht gut drauf sind. Geschweige denn allein irgendwo an einem Dattelbaum zu sitzen und die ganze Menschheit hat dich verlassen und ein Kind zu gebären, von dem du weißt, die Leute werden dich beschuldigen, wenn du mit ihm zurückkommst. Normalerweise, wenn entbindet und freut sich auf das Kind. Wenigstens diese Freude hat man. Dann habe ich ein Baby und Familie ist etabliert. Diese Freude motiviert dich. Aber sie entbindet und weiß, danach geht's nur bergab. Die Leute werden dich beschimpfen deswegen. Und sie entbindet und geht mit dem Baby. Und was gebietet Allah ihr subhanahu wa ta'ala? Und was macht sie auch selber? Sie beklagt sich nicht, Nummer eins. Sie sagt nicht, dass ich habe doch schon so viel. Ich bin in Ibadah aufgewachsen. Ich bin im Tempel schon aufgewachsen. Ich habe nur Ibadah gemacht und jetzt noch das. Weil wir sind immer schnell müde. Zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich nach Hause gehen, jetzt noch Maghrib beten. Jetzt ist aber auch gut langsam. Jetzt haben wir den ganzen Tag diese Bilder verbracht, jetzt will ich aber auch was anderes machen. Ich will Auszeit von der Religion. Das heißt nicht, dass wir uns immer so bemühen können, wie wir uns heute bemüht haben. Das ist ein besonderer Tag. Aber nie werden wir eine Auszeit von dem nehmen, was uns erlöst. Auszeit von Religion, das gibt's für den Muslim nicht. Das heute bin ich besonders fromm und 3 Wochen Pause. 3 Wochen habe ich Koran dann nicht mehr aufgemacht. Maryam a.s. beklagt sich nicht. Und was gebietet Allah ihr subhanahu wa ta'ala? Schweig jetzt. Ja, wie sind anders? Wenn wir Probleme haben, dann reden wir umso mehr. Dann wird richtig viel geredet. Das Problem wird analysiert. Von allen Problemen, die Sache von allen Seiten nochmal begutachtet, durchleuchtet, obwohl wir der Lösung keinen Schritt näher kommen. Und beklagen und nochmal alle informieren. Wisst ihr schon, wie sehr ich leide? Habt ihr den Blick bekommen, wie sehr mir Unrecht getan wurde? Das muss jeder Bescheid wissen, damit wir uns richtig wühlen können in unserem Selbstmitleid. Und Maryam a.s. sagt Allah subhanahu wa ta'ala, schweig. Sag, du fastest und deswegen redest du nicht. Das war ein anderes Fasten von den früheren. Sie schweigt und was hat Allah dann gemacht? Er hat sie nicht ohne Hilfe gelassen. Isa a.s. als Säugling hat für sie geredet. Ein Säugling hat geredet, ich bin der Diener Allahs und ich soll meine Mutter ehren und das ist der gerade Weg und ihr sollt mir glauben. Und alle haben gesagt, subhanallah, und sind weg von ihr. Später haben sie erst wieder angefangen, sie zu belästigen. Aber in dem Moment haben sie gesagt, subhanallah, ist ein Wunder und haben sie in Ruhe gelassen. Das heißt, es ist nicht immer der Weg von Auflehnung und Rache üben und von sich beklagen und jedem zeigen, wie sehr man gelitten hat. Das ist nicht immer unbedingt der Weg, um zu unserem Recht und zu unserer Beruhigung beizutragen. Hier, wenn wir uns ein Beispiel derer nehmen, die Allah auserkoren hat und die Allah auch belohnt hat. Schauen wir dann nicht auf die Vögel über uns in Reihen, wie sie ihre Flügel ausstrecken und sie dann wieder einziehen. Ihre Disziplin, ihre Zusammenarbeit. Dazu kommen wir gleich nochmal genau auf die Vögel, gehen wir ein, inshallah, im Exkurs. Und dass Allah über alle Dinge, ma yumsikuna illa rahman, nichts hält sie außer der Al-Abama, innahu bi kulli shay'in basir, gewiss, er ist doch über alle Dinge sehend. Ja, übersieht nicht ein Problem von uns. Dass wir sagen, nee, da habe ich aber was für Allah getan, nicht, dass das so untergeht. Alle haben ja Dua gemacht, nicht, dass das so untergeht. Allah erkennt jede einzelne Tat, wenn sie denn nur aufrichtig ist. Es geht nichts verloren. Manchmal ist ja auch so, man hat vielleicht etwas ertragen. Jemand hat dir Unrecht getan und es gibt immer Menschen, die dir Unrecht tun und es gibt immer Menschen, denen wir Unrecht tun. Und das wird es immer geben, solange Menschen, wo Geschirr ist, klappert auch. Das wird immer, könnt ihr vergessen, eine Welt, wo es das nicht gibt. Und manchmal ist so, man hat etwas ertragen, man hat nicht geantwortet, obwohl man hätte antworten können. Man hätte es richtig verweisen können und jeden zum Schweigen bringen können, aber man hat nicht gemacht, fisabilillah. Und die andere Person mag sein, dass sie das dann richtig ausnutzt und richtig gegen euch geht, redet vielleicht schlecht über euch und macht und motiviert andere gegen euch und ihr habt richtig viel Leiden. Warum? Weil ihr still gewesen seid. In solchen Momenten nie denken, hätte ich doch was gesagt. In solchen Momenten nie denken, hätte ich doch selber für mein Recht gekämpft. Manchmal ist es legitim, für sein Recht zu kämpfen, wenn das Unrecht zu groß wird. Nicht mal diese Kleinigkeiten, die bei uns allgemein verbreitet sind. Die nicht zu Unrecht gehören, die nur so belästigend sind. Nie denken, dass etwas, was du für Allah ertragen hast, und sei es nur das Lächeln, obwohl du nicht lächeln wolltest. Das Lächeln, obwohl du böse gucken wolltest. Sei es nur so ein kleines Lächeln, es wird nie verloren in dieser Liste von Allah, die jeder von uns zusammengestellt bekommt. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ. Er sieht alle Dinge. Wenn er die kleinen Vögelchen da im Himmel hin und her navigieren kann mit ihrem System, dass sie von Afrika nach Europa wieder fliegen und wieder zurück, dann sieht er nicht das, was wir zu Allah heraufschicken. Allah sieht alle Dinge, ist über alle Dinge allsehend und er verfügt über die gesamte Macht. Über die Intelligenz der Gänse könnt ihr im Internet auch selber nachlesen. Wir haben nur kurz hier das rausgenommen, um darüber nachzudenken. Ich lese einmal vor. Im Herbst siehst du die Gänse in V-Formation in den Süden ziehen. Und die Wissenschaft hat über den Sinn dieser speziellen Flugformation Folgendes herausgefunden. Jeder Flügelschlag einer Gans gibt einen Auftrieb für die direkt dahinter fliegende Gans. Also die Arbeit nicht nur für sich selbst, sondern für den, der hinter ihnen ist. Subhanallah. Nicht egoistische. Allahu Akbar. Durch die V-Formation im Flug erreicht ein solcher Vogelzug mindestens 71% mehr Flugeffizienz, als wenn jeder Vogel für sich allein fliegen würde. Zusammenarbeit, nicht jeder allein, man erreicht mehr, wenn man sich gegenseitig erträgt, den anderen ein bisschen hilft, dann muss man natürlich auch ertragen, sind nicht alle so perfekt, wie dass sie genau deine beste Freundin sein können, sich ertragen, zusammenarbeiten und dafür was? Mehr erreichen. Und vor allem die Arbeit ist dann leichter zu tragen. Die Arbeit ist leichter zu tragen, wenn man sich ein bisschen erträgt und zusammenarbeitet und nicht sagt, die hat böse geguckt, die hat mich nicht richtig gegrüßt, die hat sowieso letzte Woche das gemacht, so werden wir niemals weiterkommen. Wenn unser Herz nicht weit genug ist, etwas auf Allahs Weg auch mal ertragen zu können. Dann, wann immer eine Gans aus der Formation herausfällt, fühlt sie unmittelbar den erhöhten Widerstand und versucht sich sofort wieder in die Formation einzugliedern, um von der Kraft des Zuges zu profitieren. Subhanallah. Also alleine ist sie nicht so stark, wie wenn sie von der Kraft des Zuges profitiert. Dann wird die Leitgans müde, so wechselt sie am Ende der Formation und eine andere Gans übernimmt ihren Platz der Spitze. Und da muss man auch bereit sein, Leitung mal abgeben zu müssen. Ja, dass man sagen will, ich soll jetzt eine Stufe runter? Moment mal, ich habe doch bis jetzt immer diesen Unterricht gegeben, was will die Schwester denn wissen? Ja, das ist für uns ein großes Ego-Problem. Aber wenn jemand wirklich aufrichtig will, dass Hauptsache die Botschaft wird weitergebracht, dann ist egal, wer die Botschaft weiterbringt. Hauptsache kompetent und der soll das dann machen. Dann freut man sich über die Arbeit anderer. Dann hat man keine Missgunst gegenüber denen, die vielleicht etwas für die Religion tun und nur weil du nicht Teil ihres Teams bist, hast du Missgunst dagegenüber. Ja, wir sind manchmal so kleines Herz, dass wir über jeden sticheln, der nicht Teil unserer Gruppe ist. Weil die machen alles falsch, den hör nicht auf seine Dauer, der macht sowieso alles falsch, der da, den kannst du sowieso vergessen, jeder macht alles falsch, komm nur zu uns, wir sind die geheiligte Gruppe. Ja, wir selber machen alles falsch. Diesen Führungsanspruch nicht abgeben zu können, ist etwas, was die Vögel besser machen als wir. So, und deswegen erreichen sie auch mehr, subhanallah. Dann, die Gänse in den hinteren Rängen der Formation ermutigen mit ihren Schreien die Vorderen, damit diese ihre Geschwindigkeit aufrechterhalten. Zusammenarbeiten, was Frömmigkeit und Gutes angeht und nicht gegen sich arbeiten. Nicht froh sein, wenn jemand fällt. Helfen und ihn wieder aufheben und ihm, wie auch immer, mit Wissen und Ermahnung helfen, dass man diesen Weg gemeinsam weitergehen kann. Erkrankt eine Gans oder wird sie durch eine Gewehrkugel verwundet, so dass sie aus der Formation fällt, so lösen sich jeweils zwei weitere Gänse aus der Formation und folgen dem verletzten Tier runter, um ihm zu helfen und es zu beschützen. Boah, heftig, ne? Die beiden Helfer bleiben so lange beim verwundeten oder erkrankten Tier, bis es entweder fliegen kann oder gestorben ist. Also so oder so. Dann schließen sie sich einer anderen Formation an. Dann sagen sie auch nicht alleine weiter. Andere Formation. Hauptsache weiterkommen. Subhanallah. Dann, ja, das sind auch ein paar andere Sachen, was wir auf jeden Fall lernen können. Einheit, Disziplin. Wenn eine fällt, dann lösen nicht alle ihre Formationen auf, weil irgendwas passiert ist, wie wir immer direkt alle gucken. Sondern anderen bleiben konzentriert und zwei gehen, um sich darum zu kümmern. Ja, sobald eine Vogel reinfliegt, sind alle direkt in Tobabo. Keine Schwester, kümmert sich, redet, wir anderen sind konzentriert weiter am Lernen. Ja, sich einer Sache konzentrieren können, einer Arbeit hingeben können, ist eine Eigenschaft, die vom Muslim gefordert ist. Gut, dann kommen wir jetzt, ja, ganz kurz nochmal eingehen auf diese Eigenschaft, die wir am Anfang gelernt haben, die Eigenschaft des Zuhörens. Die Eigenschaft des Zuhörens. Warum? Weil dir die Ahl-Nar sagen, dass, oh, hätten wir doch zugehört oder hätten wir Verstand gehabt, dann wären wir nicht Gefährten der Hölle, des Feuerbrandes gewesen. Das heißt also, das ist eine Eigenschaft, die wir unbedingt uns erwerben müssen, nämlich Eigenschaft von Hören und Begreifen, damit wir nicht zu diesen gehören, die das dann zu spät bereuen. Das ist eine Eigenschaft, die wir auf jeden Fall haben müssen. Das ist eine Schlüsselqualifikation, um alle weiteren Dinge, die wichtig sind, wie Taqwa, Iman, Wissen über die Religion, die dann erst möglich werden, wenn man zuhören kann. Und sagt Allah SWT in Surah Al-Anfal, 29. O ihr Gläubigen, gehorcht Allah und gehorcht seinem Gesandten, wala tawallu anhu wa antum tasma'un, und wendet euch nicht ab, und ihr seid doch, und ihr habt doch gehört. Und seid nicht wie diejenigen, die sagen, wir haben gehört, aber sie haben nicht gehört. Also worauf werden wir aufgefordert? Wir sollen erstens zuhören, uns nicht abwenden, und nicht wie die sein, das waren die Munafiqin und die Yahud haben so geredet, und nicht bitte wie die sein, die sagen, ja, ja, ich habe schon gehört, obwohl sie gar nicht gehört haben. Zuhören ist eine Schlüsseleigenschaft von jedem gläubigen Muslim. Besonders der Muslim, der lernen möchte. Hier, wir lesen natürlich im Kontext von Lernen, weil wir zum Lernen zusammengekommen sind. Deswegen betrachten wir alles aus dieser Brille. Besonders der Muslim, der lernen will, aber auch jeder andere Muslim. Man kann sich nicht verbessern, wenn man nicht fähig ist, zuzuhören. Unmöglich. Weil es wird nie so sein, dass du auf all deine Fehler selber kommst. Wenige Menschen sind so selbstkritisch, dass sie all ihre Fehler selber bemerken. Es wird immer so sein, dass deine Mitmenschen, angefangen bei Eltern, angefangen beim Mann, Kinder sind auch mal schon ziemlich ehrlich, können die mittlerweile sein, dass sie dir deine Fehler vorhalten und du dann die Wahl hast, zuzuhören, dich zu verbessern oder das abzulehnen, wenn das nicht wahr war, oder zu sagen, nein, Ohren zu, ich bin gut so, wie ich bin. Ich habe das schon gehört. Ja, und Allah SWT warnt uns hier, seid nicht wie diejenigen, die sagen, sie hören und sie haben gar nicht gehört. Und seid nicht wie diejenigen, und dann sagt Allah SWT, inna sharra dawabi indallahi, gewiss, die schlimmsten aller Tiere, noch schlimmer als die Tiere, bei Allah, sind die, die taub, stumm, diejenigen, die nicht begreifen. Also womit vergleicht Allah jemanden, der nicht bereit ist zuzuhören, wie Tiere, die taub, stumm sind und nicht begreifen? Wie funktioniert denn das dann bei einem Tier? Wie kann ein Tier denn überhaupt überleben? Wie kann ein Tier überleben, wenn er nicht zuhören und verstehen kann? Was hält ihn dann am Leben? Ja? Sein Instinkt. Was sagt ihm sein Instinkt? Wo es was zu fressen gibt. Auf gut Deutsch. Das heißt, ein Mensch, der auch nur für diesen Lebenssinn lebt, das wie kann ich Nutzen für mich erwerben von dieser Welt, in Form von Essen, Trinken, Haus, Karriere und all die anderen Dinge, die mit dieser Welt zu tun haben, und alle Dinge, die sein Akhira betreffen, für die ein taubes Ohr hat, der ist schlimmer als ein Tier. Für alle Dinge, die für Akhira wichtig sind, und Akhira kann man nicht kommen mit all dem Schmutz, den wir auf den Herzen tragen. Das heißt, du musst ihn erstmal leer machen, sauber machen, damit du dann fähig bist, in Akhira die Rahma von Allah zu empfangen. Und Allah beschreibt hier diejenigen, die sagen, wir haben schon gehört und sie hören gar nicht, die sind schlimmer als Tiere, die sind taub, stumm und sie begreifen nicht. Dann sagt Allah SWT, und wenn Allah in ihnen Gutes wüsste, das heißt, Allah hat sie nicht so taubstumm gemacht, wenn Allah Gutes in ihnen kennen, wissen würde, la asma'ahum, dann würde er sie sicherlich hören lassen. Das heißt, sie können gar nicht mehr hören, weil sie so lange verweigert haben. Aber das ist nicht Allahs Ungerechtigkeit, dass sie nicht mehr hören können. Wenn Allah in ihnen Gutes kennen würde, würde er sie hören lassen. Aber so, ohne diesen Hunger nach Wahrheit, ohne den Willen, Wahrheit zu hören, wenn Allah sie zwangsweise hören lassen würde, was würde passieren? وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ, und wenn er sie hören lassen würde, لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ, dann würden sie sich eh abwenden und sie wären Abwendige. Subhanallah. Das heißt, das ist etwas, was keiner kann euch dazu zwingen, die Wahrheit sich anzuhören. Das muss von euch selber kommen. Niemand, ich kann noch so laut reden und noch so viele Warnungen geben und schimpfen, Schwestern seid ruhig, Schwestern seid diszipliniert. Nichts kann euch dazu bewegen, wenn nicht der innere Hunger und Wunsch nach Wahrheit und Verbesserung, wenn der nicht da ist. Und Allah sagt dir, selbst wenn du sie zwingen würdest, Ohren auf, Schall und richtig laut sie zwingen würdest zu hören, dann würden sie sich trotzdem wieder abwenden. Weil in ihrem Inneren, da stimmt was nicht. Da ist kein Khair drin. Der innere Hunger. Was passiert denn, wenn ihr einem Kind, das keinen Hunger hat und definitiv nicht essen will, wenn ihr ihn mit Essen vollstopft? Geht das Essen rein? Der spuckt euch den ganzen Tisch voll. Diejenigen, die keine Kinder haben, gucken mich an. Also die Mütter wissen Bescheid. Die spucken euch den ganzen Tisch voll. Warum? Die wollen nicht essen. Du kannst jemanden nicht zwingen zu essen. Der spuckt das wieder aus. Genauso, du kannst nicht jemanden zwingen zu hören. Das ist auch nicht unser Job, jemanden zu zwingen. Unser Job ist nur, das Überbringen und selber fähig zu sein, zuzuhören. Auch wenn es gegen unsere Meinung geht. Auch wenn wir das noch nie gehört haben. Auch wenn es gegen unser eigenes Ego geht. Aber erstmal zuhören, wenn wir diesen Weg zumachen, dann sind alle anderen Wege auch für uns geschlossen. Der Weg zum Herz ist zu und aus dem Herz kommt ja alles, was gut ist. Iman und Taqwa und Verbesserung und Liebe zu Allah sitzt im Herzen. Und wenn Allah in ihnen Gutes wüsste, dann würde er sie hören lassen, und wenn sie hören würden, ohne dass dieser Khair drin ist, dann würden sie sich abwenden. Also gutes Zuhören, so wie ihr heute auch Mashallah gemacht habt, Ja, zum guten Zuhören gehört auch, dass man, wenn man gehört hat und dann weitergeben will, so gut zugehört hat, dass man es so weitergeben kann, wie es gesagt wurde. so weitergeben, wie es gesagt wurde, und nicht verändert, aus dem Kontext gerissen, in eigener Meinung gefärbt, verändert weitergeben. Weil das wäre eine Veruntreuung von der Amana. Nochmal, weil wir heute Abend uns ja dann verabschieden müssen, dass alle, die auch dann hier rausgehen, diese Amana, diese Last der Amana auch spüren und dann inshallah so gut zugehört haben, dass sie das auch so korrekt weitergeben können. Was sie nicht gehört haben, bitte dann auch nicht weitergeben. Oder nur halb gehört haben. Was hört der Mensch, warum werden diese Menschen hier kritisiert? Was ist in den Menschen ein Hindernis? Warum hören wir manche Dinge nicht? Sammelt mal bitte. Warum hören wir manchmal nicht? Hochmut, genau, geht gegen unsere Ehre. Okay, noch tiefer, was lässt uns nicht hören? Kein Interesse, Barakallahu. Wir hören das nicht, was für uns uninteressant ist. Was kein Interesse, das ist doch unwichtig. Dieses Gerede, ach ja, was, ich bin noch jung, das ganze Leben ist von mir. Was ist der neueste Modetrend und was hat die angezogen? Das ist viel interessanter, weil es anfassbar ist. Alles, was fern ist, ist uninteressant für uns. Ja, dann hören wir gar nicht drauf zu. Ihr könnt euch vorstellen, zum Beispiel, wenn ihr eigentlich mit einer anderen Schwester redet, die erzählt euch gerade was, und ihr wollt aber gerade einer anderen Schwester zuhören, so, ihr wollt lauschen. Dann werdet ihr die eine Schwester sagen, du hast mir gar nicht zugehört. Obwohl die Schallwellen, was sie gesagt hat, sind an euer Ohr gekommen. Aber ihr habt es nicht aufgenommen. Kennt ihr das? Ich meine, lauscht ihr nicht alle, aber ihr habt es bestimmt alle schon mal gemacht. Wo ihr eigentlich was anderes hören wolltet und dann verpasst habt, was die vor euch gesagt hat. Genau das ist damit gemeint. Damit ist nicht gemeint, dass sie die Worte nicht vernommen haben. Das hat an ihr Ohr geschlagen, die Schallwellen sind angekommen. Aber es ist nicht tiefer gegangen. Es ist nicht reingegangen. Ja, was, jemand möchte noch was sagen? Warum hören wir manchmal nicht? Uninteressant? Nochmal? Genau, Hochmut, wir wissen schon alles, wir sind unbedürftig. Wir haben das schon gehört. Erzähl uns mal was Neues. Ja, das ist ja die Logik von meistens, was ich nicht weiß, muss ich auch nicht umsetzen. Aber das ist falsch, weil du bist ja schon im Prüfungssaal. Das ist für die, die sich noch nicht zur Schule angemeldet haben. Die können sagen, ich melde mich nicht an. Das Problem ist, wir sind schon angemeldet, wir sind schon im Prüfungssaal. Wir können hier nicht mehr raus, ohne dass diese Prüfung bestanden wird. Ja, Ibru.
Aber weil wir schon so viel hören. Ja. Schon so viel auf der Frage gehen.
Ja, sehr gut.
Dass man noch nicht mal das offen wichtige
Sachen mehr. Subhanallah. Ablenkung. Warum hören wir manches nicht? Weil wir so abgelenkt, und wie sagt man, mach deinen Rücken leicht, weil wir so belastet sind schon mit anderen Dingen, die eigentlich keinen Wert haben. Deswegen auch nochmal, aufrichtige Aufruf von mir nochmal, macht eure Leben einfach. Allen unnötigen Ballast einfach von sich streichen. Alles, was euch nichts angeht, Punkt Nummer 1, raus aus dem Leben. Es geht euch nichts an, was die Schwester gesagt hat, was da gemacht wurde, wie groß ihre Hochzeit war, wie teuer war ihr Ballkleid oder was für, keine Ahnung, und wo hat der eigentlich gelernt. Andere, an tausend Angelegenheiten, die mit eurer Person und eurem Dien und eurer Ibadah nichts zu tun haben. Die gar nicht bereit eurer Macht sind. Hier zum Beispiel auch zu viel Politik ist okay, etwas anderes, es geht uns schon etwas an, aber auch zu viel in Bereiche eindringen, wo ihr nicht wirklich etwas verändern könnt, wäre mein Ratschlag, sich eher davon fernzuhalten. Dann lieber dieses, die haben nur ein gewisses Maß an Energie, ein gewisses Hörpotenzial, du kannst es nicht überall gleich verteilen. Hier, sobald du es irgendwo anders gibst, wird der Koran darunter leiden. Wird der Dien darunter leiden. Und es gibt Prioritäten in unserem Leben, der Koran und der Dien sollte dieses Zentrum sein, um dem sich alles andere herumkreist. Wenn wir so abgelenkt sind, dann können wir, wie du sagst, können wir genau die richtigen Sachen gar nicht mehr hören. Ja, wenn ihr zum Beispiel mal schon im Wald spazieren wart, da hört man das Vogelgezwitscher ganz anders als an einer belebten Autobahn. Ja, warum? Das übertönt alles sich. Ja, die Autobahn ist so belebt, die Vögel sind dieselben, die zwitschern auch gleich laut. Das ist alles klar. Aber die Autos sind so laut und so viele, dass das einfach sich überdeckt und man kann es nicht mehr genau unterscheiden. Man ist abgelenkt und es gibt viele andere Gründe, dabei belassen wir es, was das Hören angeht. Dann lesen wir die ersten 5 oder 6 Verse Tajwid zusammen. Wir schaffen bestimmt nicht die ganze Sura. Danach ist in einer Lernpause, circa 20 Minuten, und dann wird direkt abgefahren. Okay, also belehren wir das Shaitan al-Rajim. Also bei Tajwid bin ich besonders streng, muss ich zugeben. Wenn ihr mich eben schon streng fandet, dann ist das noch gar nichts gewesen. Bei Tajwid bin ich noch strenger, weil da ist Gerede wirklich etwas ganz besonders Belästigendes. Weil es gibt wirklich unter uns Schwestern, denen fällt es sogar schwer, die einzelnen Buchstaben zu lesen. Und an die müssen wir jetzt wirklich auch einfach mal denken. Die brauchen wirklich jede Konzentration und müssen wirklich nur Koran hören und versuchen wirklich gemeinsam zu lesen, laut und deutlich. Ich möchte nicht alle paar Minuten sagen, lest lauter, das ist Zeitverschwendung. Ihr wisst, wie es gemacht werden muss. Und es wird geschwiegen. Die Augen sind bitte nur auf den Mushaf gerichtet. Gerade bei der Rezitation des Koran, entweder ihr geht raus, außen will er dann nicht, inshallah nicht, aber ich meine jetzt, damit ihr wisst, entweder man ist halt woanders, und oder wenn man hier ist und Rezitation hört, dann schaut man nur auf den Koran, hört zu, lauscht und schweigt. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Wenn der Koran verlesen wird, dann lauscht, schweigt, auf das euch Barmherzigkeit gegeben werden möge. Okay? Ich hoffe, jeder hat einen Mushaf. Ich glaube, euch wird schwer fallen, hier zu lesen, weil das ist nicht die gängige Art, wie wir normalerweise kennen, die Mushaf, die in Medina gedruckt werden. Euch wäre vielleicht besser diese Mushaf, die so gedruckt sind. Aber ist okay, wie ihr wollt. Dann, die noch ganz frisch im Lesen sind, also wirklich gerade die Buchstaben können, setzt euch bitte neben eine Schwester, die euch mit dem Finger durchführt, wo wir sind. Und einfach mitgucken, schadet nicht. Auch wenn ihr nicht wisst, wo wir gerade sind, aber es wird euch nicht schaden. Dann, die Schwestern, die wirklich sehr kompetent in Tajweed sind, mögen mir meine Fehler vergeben. Ich versuche sie natürlich zu vermeiden. Ich bin keine Tajweed-Lehrerin, aber wir versuchen inshallah gemeinsam so zu rezitieren, dass wir inshallah keine großen Fehler machen. Ja, und ihr lernt jetzt vor allem nicht durch Regeln, nochmal. Das, was wir hier machen, wir lernen jetzt nicht durch Regeln, das ist der normale, gängige Zugang zu Tajweed. Wir lernen jetzt hier, weil es nicht anders möglich ist, und das ist auch sehr nützlich, durch genaues Zuhören. Zuhören hatten wir ja gerade. Das heißt, ihr hört so genau wie möglich zu, wie ich es lese. Und inshallah mache ich es richtig. Wie ich es lese und ihr versucht es genau so, wie ihr es gehört habt, versuchen so wiederzugeben. Ja? Das heißt, wo ich lang ziehe, zieht ihr lang. Wo ich etwas nicht ausspreche, sprecht ihr es nicht aus, etc. etc. Wer kann noch gar nicht Arabisch lesen? Noch gar nicht Arabisch? Allah möge euch belohnen. Masha'Allah. Derjenige, der sich Mühe gibt mit dem Koran, kriegt zweifach Belohnung. Nur, dann solltet ihr es wissen, inshallah. Im normalen Mushaf ist das Seite 562. In unserem normalen Medina gedruckten Mushaf, den wir alle meistens haben und an deren Schrift wir uns alle gewöhnt haben, ist Seite 562 Surat al-Mulk. Wir lesen, glaube ich, 5 Verse inshallah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. للشيطان شيطان شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
Das Ra nicht zu amerikanisch aussprechen, versuchen, nicht Bismillahir Rahmanir Rahim, sondern versuchen, indem ihr die Zunge an dem Ausgangspunkt von Ra haltet. Für die, die das noch nie gehört haben, kein Problem. Es schadet euch nicht, einfach zuzuhören. Nur für die, die schon ein bisschen Tajweed können, versuchen, das Ra wie Ra klingen zu lassen, nicht zu sehr zu rollen.
Tabarak alladhi bi yadihi al-mulk.
Tabarak
alladhi bi yadihi al-mulk. Tabarak alladhi bi
yadihi
وهو على كل شيء قدير
وهو على كل شيء قدير
شيء قدير
شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة
الذي خلق الموت والحياة
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
Das T nicht zu deutsch aussprechen. T, T, nicht zu viel H rein. Man kann das T ja ohne H aussprechen. T, ohne D. Und dann gibt es das deutsche harte T, wo ein bisschen zu viel Luft reinkommt. Hayata.
Hayata.
ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
ليبلوكم
ليبلوكم
أيكم أحسن عملا
أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور
وهو العزيز الغفور
الذي خلق سبع سماوات طباقا
الذي خلق سبع سماوات طباقا
خلق
خلق
مش خلق
Kha, le, kha. Kha und kha sind tiefe Buchstaben. Der Mund wird zu einem leichten O geformt, das Kinn wird gesehen. Ist viel kompliziert für die, die es noch nicht kennen, aber für die, die es schon wissen, ist eine Erleichterung. Kha, le, kha.
Kha,
le, kha. الذي خلق سبع سماوات.
الذي خلق سبع سماوات.
سبع سماوات طباقا.
سبع سماوات
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور
فارجع البصر هل ترى من
أرجع البصر كروتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير حسير
حسير
ولقد زينا السماء الدنيا زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
بارك الله فيكم. Ein Rat, den unsere Lehrerin uns immer gegeben hat, wenn wir Tajwid lesen, gibt es verschiedene Macharij. Also Macharij sind die Orte, wo die Buchstaben, die nötig sind, um den Koran lesen zu können, die arabischen Buchstaben, wo die jeweils gebildet werden. Zum Beispiel Ba wird mit den zwei Lippen gebildet, Ra wird mit Zunge und oberste Gaumen gebildet. Alle, jeder Buchstabe hat seinen Ausgangspunkt. Und der äußerste Ausgangspunkt von allen, die sein können, ist äußerste Ende vom Rachen. Und unsere Lehrerin hat immer gesagt, versucht mal Koran über den Rachen hinauszulesen. Was ist unter dem Rachen? Das Herz, subhanallah. Hier, den Koran nicht nur perfekt tajwid ist auch wichtig, aber darüber hinaus mit Herzen zu lesen, versuchen zu verstehen, was da gesagt wurde, und dann werden wir erst wirklich verstehen, was der Koran uns sagen will. Was tajwid ist auch sehr wichtig, ich bin ein großer Verfechter von tajwid, nicht, dass ihr das denkt, aber darüber hinaus, das Herz soll mitlesen und damit ist auch schon viel getan. Jetzt ist diese eine Pause, die nicht zum Ausruhen da ist, um Gottes Willen, sondern wir lernen jetzt, inshallah. Es ist ganz klar, dass viele Schwestern von euch natürlich nicht 10 Ayat-Vokabeln gleich parat haben. Trotzdem werden wir uns zusammensetzen und es wird abgefragt, weil ihr somit auch lernt, wie man lernt und was das Ziel davon ist. Und es wird euch nicht schaden, inshallah.